Crop FM, Ausgabe Nummer 372. Wir schreiben den 12. Mai 2017. Meine Gäste heute Abend sind Bernhard Reicher und Rudolf Stark und Titel der Sendung ist Mysterien, Mindfuck und Magie. Auch heute gibt es wieder den CropCom, jenen Live-Chat, mit dem man sich live am Gespräch beteiligen kann. Erreichbar über die Website von CropFM, cropfm.at, cropfm.at, einfach einsteigen und Fragen reintippen, gebe sie dann gerne weiter. Wer möchte, kann natürlich auch sehr gerne über Skype dann später mit meinen beiden Gästen sprechen. Auch der User CropFM auf Skype, einfach anrufen und ich schalte euch on air. Zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, den kann man gratis beziehen von der Startseite aus cropfm.at. Man kann mir sehr gerne mailen, cropfm@mur.at. Alle Ausgaben erscheinen als Podcast. Es gibt ein Archiv mit MP3s zum Download und alles natürlich gratis. Ein Forum gibt es auch, betreut von Unarmed und Wingman. Das Coverbild ist heute wieder mal für uns alle ein ziemliches Rätsel, aber wir werden dann schon sehen, was das bedeutet. Ich interpretiere es am ehesten in Richtung Mindfuck, aber mal sehen, man weiß das ja nie. Und wer diesem Radioprojekt, diesem Live-Podcast eine kleine Spende überweisen möchte, das geht über PayPal oder als Überweisung, Flatrun kann man auch. Und an dieser Stelle großes Danke an alle, die das schon getan haben. Gehostet wird das Ganze von Fetznetz, fetznetz.it, der Host von CropFM. Wo endet die Quantenwelt? Diese Frage stellt ein Artikel erschienen auf ORF.at. Immer größere Objekte vermögen Forscher in seltsame Quantenzustände zu versetzen. Den Weltrekord hält ein Physiker der Uni Wien mit einem Molekül aus 810 Atomen. Ist schon ziemlich groß. Ich glaube auch DNA-Stücke hat man schon in solche Zustände versetzt. Die Grenze des Machbaren scheint noch nicht erreicht. Gibt es überhaupt eine Grenze? Das ist eine gute Frage und eine vor allem noch offene Frage. Und viele Dinge, die wir heute besprechen werden, hängen ja möglicherweise auch damit zusammen. Stichwort Nicht-Lokalität etc. Ja, und Reicher und Stark haben schon die vierte Episode online. Der Teufel und Hypnose heißt sie. Aber um was es da genau geht und um was es in den vorigen drei Folgen geht, das werden sie uns jetzt gleich selbst erzählen. Ja, hallo, meine beiden Gäste sind Bernhard Reicher und Rudolf Stark. Grüß euch. Aha, man hört euch nicht, jetzt hört euch.
Hallo,
ja, hallo.
Ihr habt da ein neues Setup, also ihr habt da die letzten zwei Wochen rumgeschraubt. Es gibt auch einen neuen Vorverstärker, also danke an alle Spender. Der Sound sollte jetzt besser sein. Noch besser gesagt. Und ich hoffe auch für meine Gäste. Ja, freut mich sehr, dass wir heute diese Sendung machen. Wir brauchen Bernhard, glaube ich, nicht wirklich vorstellen. Also er ist knapp am Rekordhalter. Also die Nicola ist, glaube ich, noch öfter da gewesen. Ich weiß nicht, wie oft, aber oft. Und Rudolf, Bernhard natürlich einer der Protagonisten von Reicher und Stark, also der Reicher-Teil. Und weil er Bernhard Reicher heißt nämlich. Und Rudolf Stark ist der zweite Teil. Beide sind Magier, beide beschäftigen sich schon seit vielen Jahren, Bernhard, du noch länger, glaube ich, ein bisschen, mit Magie, was ja echt total seltsam ist, und all diesen Dingen. Rudolf, du warst mal Broker?
Börsenhändler, ja.
Börsenhändler, du hast Börsen gehandelt oder auf der
Börse? Auch, und dann voll in den, nein, ich war klassischer Equities- und Derivatives-Trader im Eigenhandel für eine österreichische Bank. Ja, das habe ich ja zeitlang gemacht und bin froh, dass ich es heute nicht mehr tue, weil, ich meine, die österreichische Bankenlandschaft, das kann man sich ungefähr vorstellen wie den Film Wolf of Wall Street mit Braunschlag gemischt. Also es ist ein bisschen eigenartig, diese Welt dort. Und ich bin froh, dass ich jetzt was anderes mache.
Dass du entkommen bist, sozusagen.
Ja.
Wie bist du ihr entkommen und vor allem warum?
Mal ganz weltlich gesehen, einfach die Mentalität passt überhaupt nicht mehr. Also man kann sich das wirklich vorstellen wie 24 Stunden am Tag Alpha-Männchen-Schwanz-Vergleich und das bin einfach nicht ich. Und dann gab es halt noch ein paar andere Erlebnisse in meinem Leben. Also ich komme aus einem sehr konservativen Umfeld, sehr naturwissenschaftlich geprägt. Also für mich war immer die Geisteswissenschaft, Psychologie und so war schon verrückter Hokuspokus und Schwachsinn für Hippies, salopp gesagt. Und ja, dann hat mir halt diese Realität irgendwann eingeholt, ich glaube 2007 war das, mit einer ziemlich unschönen außerkörperlichen Erfahrung.
Eine unschöne Außerkörperliche?
Die sind nicht nur Licht und Liebe und kitschig, nein, die war richtig scheiße. Und ja, das hat mein Weltbild halt so fundamental auf den Kopf gestellt, dass ich ab dem Tag ein anderer Mensch war. Buchstäblich.
Und es gibt, glaube ich, eine Reicher und Stark-Folge, wo du diese erzählst,
nein,
oder?
Also gibt's das nicht. Es gibt im Visionarium Brevier 1.
Ah, okay. Ein bisschen, na, dann so. Beschreib sie doch.
Ich bin im Bett gelegen und bin in so einer, in der typischen Schlafparalyse aufgewacht. Also ich habe mich nicht bewegen können. Und über meinem Bett ist eine Art Lichtwesen, ein weibliches Wesen geschwebt. Und es war so, ja, man kennt sich. Also aus irgendeinem Grund war das für mich total normal. Frag mich nicht, warum. Und wir haben uns irgendwie miteinander unterhalten. Und relativ lang sogar. Also soweit ich das rekonstruieren kann, haben wir uns ungefähr 15 Minuten unterhalten. Ich kann mich aber allerdings nicht mehr erinnern, was sie mir erzählt hat. Und dann war so das Gespräch zu Ende. Ich hatte einen Blackout und dann hat sie mir gesagt, also das, was ich dir ja jetzt gerade erzählt habe, wenn du damit einverstanden bist, dass wir das jetzt machen, dann nick dreimal mit dem Kopf. Und ich habe mir gedacht, what the fuck, ich habe keine Ahnung, was wir gerade ausgemacht haben. Und plötzlich hat einfach mein Kopf zu nicken begonnen und ich bin außerhalb meines Körpers gestanden, in der Mitte meines Zimmers, habe aufs Bett geschaut, da ist mein Körper gelegen, der Körper meiner Freundin damals. Ja, und dann ist so ein bisschen die Welt über mich zusammengebrochen, so dunkle Schatten, schwarz-weiß, alles hat sich wild gedreht. Und ich bin einfach in Panik ausgebrochen, habe geglaubt, ich sterbe jetzt oder ich werde wahnsinnig oder beides. Oder mir war nicht ganz klar, was mir von beiden lieber wäre in dem Moment. Und dann habe ich 2 Stunden gekämpft, dass ich wieder zurück in den Körper komme. Und kaum war ich wieder zurück im Körper, hat es mir wieder rausgerissen. Und es ging so 2 Stunden und wurde dann geweckt, weil meine Freundin in der Zwischenzeit aufgestanden ist, ins Bad gegangen ist und dann irgendwo die Tür zugehört hat. Und das hat mich dann geweckt, sozusagen. Ja, und dann habe ich mal 3 Tage am Stück geheult. Also geheult, das klingt jetzt, also ich war normal, so wie ich jetzt rede und mir sind einfach 3 Tage am Stück die Tränen runtergelaufen und dann habe ich gedacht, okay, irgendwas ist jetzt anders und jetzt schaue ich mal, was das ist und dann bin ich drauf gekommen, dass außerkörperliche Erfahrungen ja ein Phänomen sind, das ja Millionen von Menschen haben und dann habe ich mich in die Welt reingestürzt, Robert Monroe, Hemisync-Geschichten, habe dann lange trainiert, diese Sachen, diese binauralen Töne, habe so immer wieder mal geschafft, dass ich im Wohnzimmer irgendwo an der Decke herumgeschwebt bin oder so, aber sonst viel mehr war da nicht. Und dann bin ich Richtung Hypnose gegangen und Remote Viewing. Ja, und dann irgendwann auch dank CropFM, da habe ich mir CropFM so das Archiv durchgehört, so in einem durch quasi, weil es eh schon wurscht war. Und ja, dann bin ich recht schnell auf die Chaosmagie gestoßen und dort bin ich dann gelandet und über das hinaus, dann da bin ich heute, glaube ich.
Aha. Und Bernhard, und ihr habt euch dann auch über die Sendung kennengelernt, oder wie seid ihr auf euch beide gestoßen? Oder?
Ich habe dir ja damals von Chaos Magie erzählt und du hast daraufhin die Sendung gemacht und wir haben uns auf einem internationalen Magiertreffen kennengelernt.
Schon, also wir, da haben wir so viel am Parkplatz und ich kannte den Bernhard schon eben über CropFM und ich habe ihm irgendwann mal auch eine E-Mail geschrieben, die er... Da hat er nicht so geantwortet, wie ich das damals wollte. Und dann habe ich gedacht, so, nee, leck mich. Aber nee, wir haben einen sehr großen gemeinsamen Freundeskreis und wir haben immer wieder voneinander gehört, sind uns aber nie über den Weg gelaufen und dann auf diesem Magiertreffen so kurz am Parkplatz und dann eigentlich erst Ende 2012 auf einer Feier in Graz von diesem Freundeskreis und da war CropFM.
Ende 2013?
Ja, stimmt, Ende 2013. Mhm. Und da war CropFM eigentlich der Aufhänger für das Gespräch und dann so, kennst du auch? Und dann ab dem Tag hat es eigentlich gefunkt sozusagen. Und seither machen wir unglaublich viel miteinander.
Du sagst, du bist da aufgewacht dann. Also deine Freundin hat dich aufgeweckt. Was mir jetzt interessiert, warum war das halt einfach nur ein Traum? Ich meine, es war ja ein Traum.
Nein.
Nein.
Jetzt
sind wir schon mittendrin.
Ja, ja, genau.
Dazu haben wir ein eigenes Q&A.
genau. Müsst ihr euch jetzt. Nein. Ja, das ist ja natürlich immer so die Frage. Wer mal eine außerkörperliche Erfahrung erlebt hat, weiß, dass eine außerkörperliche Erfahrung kein Traum ist. Also es ist, lässt sich in dem Zustand relativ leicht erkennen, dass es kein Traum ist. Und jetzt aus meiner Erfahrung im Nachhinein, ich beschäftige mich ja jetzt sehr viel mit Trance in allen möglichen Zuständen, als Hypnotiseur unter anderem, mit außerkörperlichen Erfahrungen und so weiter, luziden Träumen, und so weiter und so fort. Also ich kann die Zustände inzwischen sehr gut unterscheiden, sehr gut so eine Art Landkarte meines Bewusstseins erstellt und habe mir dann auch erinnert, dass ich als Kind schon sehr viel außerkörperliche Erfahrungen gemacht habe. Nur damals war das für mich halt so, ja, das sind halt sehr spezielle Träume, weil ich nicht wusste, was es ist. Aber man kann diese Zustände sehr mit viel Übung, es ist relativ simpel, aber es braucht ein bisschen Übung, dass man lernt, diese Zustände einzuordnen und
ja, jetzt nochmal, ich verstehe jetzt aber noch nicht, was jetzt wirklich eindeutig anders ist als in einem Traum.
Du bist deutlich klarer, also du bist quasi wach, wirklich, also so als würde ich hier jetzt sitzen. Also weiß nicht, wie das bei anderen Menschen ist. Ich bin in Träumen nicht wach, ich bin in Träumen immer in einer Art Dämmerzustand, in einer Art, ich beobachte halt die Dinge, den Film, der vor mir läuft, ich bin da selten aktiv.
Da gibt es verschiedene Träume, also ja, ich hatte schon Träume, wo ich sehr, also...
Ja, das sind dann geht dann in Richtung...
Wo ich auch nicht wusste, dass ich träume, das weiß ich nie eigentlich, außer... Okay. Lustigerweise, wenn ich dann aufwachen will.
Naja, da gibt es ja dann auch Techniken, das zu lernen, zu unterscheiden, so diese Reality-Checks zum Beispiel, dass Dinge im Traum anders funktionieren als in der Realität.
Ja, also das haben wir jetzt beim luziden Träumen. Ne? Wenn ich luzide träumen möchte, dann muss ich trainieren, mir immer diese Frage zu stellen, um dann im Traum drauf zu kommen, na jetzt träume ich gerade und das dann auszunutzen.
Das ist eine Möglichkeit, oder? Es gibt dann so, wie heißen das, es gibt so englische Ausdrücke, du gehst quasi schlafen, stellst dir den Wecker, stehst um 3 in der Früh wieder auf, rennst eine halbe Stunde in der Wohnung rum, beschäftigst dich vielleicht mit Themen zum luziden Träumen oder zum Thema außerkörperliche Erfahrungen, liest vielleicht das Buch von Monroe und dann legst du dich wieder hin und dann entspannst du dich mit bestimmten Methoden und das geht dann relativ schnell, dass das Bewusstsein dann wach bleibt, weil man ja quasi schon aufgestanden ist, aber der Körper wieder einschläft und dann kommt man genau an diese Grenze, wo man dann in einen luziden Traum kommt, ohne diese Reality-Checks zu brauchen sozusagen.
Okay. Luzider Traum und außerkörperliche Erfahrung?
Schwammige Grenze, ja.
Schwammige Grenze,
definitiv,
okay.
Ja. Aha. Also wie es sich für mich darstellt, gibt es halt die Traumebene. Das ist die, wo man meistens relativ unbewusst herumdriftet. Dann kann man dort klarer werden und in dem Moment, wo man klarer wird, kommt man so an die äußeren Grenzen der Traumebene. Das ist auch die Ebene, wo dann mitunter Shared Dreams, also geteilte Traumwelt stattfindet. Das gibt es, dass Menschen quasi an denselben Traum haben, ja, sich im Traum begegnen, miteinander kommunizieren können und das auch im Nachhinein sich gegenseitig bestätigen können. Robert Monroe hat dann eben auch dann im Thema bei den außerkörperlichen Erfahrungen so ähnliche dann Versuche gemacht gemeinsam. Und da, hinter der Traumwelt gibt es dann sozusagen die, ich meine, es ist jetzt ein bisschen natürlich sehr Schema F und sehr eine sehr einfache Klassifizierung, die natürlich nicht so simpel ist, aber dahinter gibt es dann quasi die Astralwelt im weitesten Sinne. Ja, und dort läuft das soweit oder ist das noch also es sind Dinge, die muss man ein bisschen selber erfahren, weil drüber reden ist so wie
so ist Autofahren es, reden. Natürlich, ja. Alle diese Dinge muss man selber erfahren. Wir haben ja auch, wir hatten das große Glück, Jeffrey Kripal, der ja eine Rieseninspiration jetzt nicht nur für euch, sondern auch für mich in letzter Zeit war. Bin gerade beim zweiten Buch von ihm, also bei seinem aktuellen, kann man sagen, also das zweite, das ich von ihm ist, The Supernatural, und zwar The Supernatural, und davor
das total normale,
das über oder das supernormale eigentlich, also es ist nicht nur normal, sondern supernormal, ist auch ein sehr interessanter Twist. In diesem Buch, das hat er mit Whitley Strieber geschrieben, da geht es natürlich vor allem um Whitley Striebers UFO-Erfahrungen. Und sehr beeindruckend. Und er hatte ja auch so eine Erfahrung. Und die werden wir auch heute mal spielen. Wir haben dieses ganze Interview ist dann ab Ende der Sendung verlinkt mit dieser Sendung. Das hat so ungefähr 40 Minuten oder was gedauert. Kann man sich dann runterladen und anhören. Sehr spannendes Gespräch. Jeffrey Kripal ist eben ein vergleichender Religionswissenschaftler aus Texas, Rice University. Und er beschäftigt sich seit vielen, vielen Jahren mit diesen Dingen, weil er eben auch selbst so eine Erfahrung hatte. Also bei ihm war es die Göttin Kali, die in Indien erschienen ist. Aber sehr ähnlich mit, also auch ein, du hattest ja auch dieses weibliche Wesen, das da über deinem Bett geschwebt ist, das dir irgendwie vertraut war, das ist auch interessant.
Ja, ich habe keine Ahnung. Also bin mir nicht ganz sicher, ob es nicht vielleicht ich selber war, aber das ist eine lange Geschichte.
Ja, ja.
Keine Ahnung, aus der Zukunft oder was, nein, keine Ahnung. Na, aber vielleicht noch zum Thema, wie man es unterscheidet. Naja, spätestens dann, wenn du quasi wie ein Geist durch die Gegend rennst und in der Nachbarwohnung dem Nachbarn beim Duschen zu, also weißt du, was ich meine. Also wenn du, also ich hatte das dann schon, dass ich unterwegs war und mal einen Freund besucht habe, der gerade ein Bild aufgehängt hat in der Wohnung und das, also den habe ich regelmäßig besucht und habe ihn beobachtet, wie er ein Bild aufhängt und das war dann beim nächsten Mal zum Beispiel dort. Dann habe ich mit meiner damaligen, also mit einer Freundin
Experiment. Und er hat das bestätigt.
Naja, das Bild hing ja da.
Ja, das ist dann für mich halt irgendwo der Beweis, ne? Also naja, das ist dann, natürlich, das ist dann objektivierbar, wenn du dann tatsächlich was siehst, was du gar nicht sehen kannst.
Wo wir wieder bei Fernwahrnehmung, Remote Viewing und so weiter sind, da sind eben die Grenzen deswegen, alle ein bisschen
Du musst nicht notwendigerweise außerkörperlich sein dafür.
Genau,
du
könntest Remote Viewing hat nichts mit außerkörperlich.
Naja, es gibt die Extended Remote Viewing, das ist dann Stufe 7, da geht es dann.
Aber das Technical Remote Viewing ist prinzipiell einmal nur ein Protokoll und du hältst deine Eindrücke fest. Ja. Und du reist da nicht wirklich hin?
Naja, es kann schon zu Bilokationsgeschichten kommen. Auch,
ja, okay. Ja, stimmt. Ja.
Dann habe ich mit meiner damaligen Freundin, über die ich den Bernhard kennengelernt habe, Experimente gemacht, dass sie uns in der Wohnung besucht hat. Und ich habe immer irgendwelche Zahlen an die Wand gehängt, an unsere Wand. Und dort, die hat sie dann relativ gut erwischt immer wieder. Also manchmal ist sie daneben gelegen, aber allerdings, wenn sie daneben gelegen ist, dann meistens nur um eine Ziffer, aber hat einige Male die Zahl getroffen. Das war eine völlig beliebige Zahl, das war jetzt nicht zwischen 1 und 10 oder so, sondern schon irgendwelche Nummern. Und solche Geschichten
mehrstellige
Zahlen. Ja. Solche Experimente haben wir immer wieder gemacht, wobei Zahlen tatsächlich schwierig zum Wahrnehmen sind aus verschiedenen Gründen, aber ich bin ja auch kein Wissenschaftler in dem Sinn, mir ist das ja in Wahrheit relativ wurscht. Aber es war spannend, mal zu schauen, was geht damit, was kann man damit machen.
Ja. Und es ist vor allem so, dass nur wenn man selbst so eine Erfahrung hat, man wirklich weiß, von was der andere spricht. Und das ist ja auch, das kommt da in dem Interview recht schön raus. Also du erzählst dann diese Geschichte auch im Interview. Das Interview ist halt auf Englisch. Ja. Und wir werden heute ein paar Ausschnitte spielen und wir werden dann halt immer so ein bisschen erklären, was da jetzt gesprochen wurde, auch für die, die nicht so gut Englisch können. Aber was Jeff da eben sagt, und das finde ich auch sehr wesentlich, ist, wenn man das selbst nicht erlebt hat, dann kann man nur sehr schwer was damit anfangen. Ne?
Das ist ein bisschen so, wie man versucht, einen total bedeutungsschwangeren Traum jemandem zu erzählen. Das kommt einfach nicht rüber. Also das ist,
ja. Ja. Bernhard und Reicher, da geht es jetzt um was,
Bernhard? Bernhard und Reicher.
Reicher und
Stark. Ich bin ein bisschen übernachtig.
Also. Verstehe. Es ist ein YouTube-Kanal, wobei auch geplant ist, einen eigenen Podcast noch zu machen dafür. Aber momentan sind es YouTube-Videos, wo wir über unsere Erfahrungen als Magier reden, zu unterschiedlichen Themen, teilweise auch zu aktuellen Themen, wo wir Fragen von unseren Zuschauern beantworten. Zu Magie, Bewusstseinsphänomenen, dem Paranormalen, der Fantastik und wie das alles zusammenhängt. Wir haben eben gemerkt, wir haben sehr ähnliche Erfahrungen gehabt, als wir uns dann eben genauer kennengelernt haben und geredet haben. So, wir haben uns wirklich gefunden. Echt gemerkt, boah, okay, du hast auch wirklich beinahe deckungsgleiche Initiationserlebnisse gehabt und merkt, dass wir sehr gut harmonieren und ähnliche magische Ansichten haben. Und ja, irgendwie war es fast jetzt im Nachhinein eine logische Folge, den Kanal zu starten.
Jetzt, ich meine, du warst ja schon oft da, aber dein Initiationserlebnis, haben wir über das einmal gesprochen? Oder
verschiedene, weil du jetzt sagst, also da hat es verschiedene gegeben.
Ja. Okay. Ich meine, vor allem im schamanischen Kontext haben wir wirklich die deckungsgleichen Dinge erlebt.
Ja. Aha. Ich bin ja in einer magischen Familientradition aufgewachsen, wenn man so will. Das heißt, ich kenne die Sachen seit meiner Kindheit. Und ja, wir ärgern uns eigentlich auch immer wieder drüber, was so für Blödsinn erzählt wird draußen über Magie.
Was ist denn so der größte Blödsinn, den ihr in letzter Zeit gehört habt?
Ich weiß nicht, ob man das ranken kann. Das ist
ein großer Blödsinn.
Das ist alles böse, gefährlich und Satanismus.
Ja, okay. Ist es ja, ne?
Ja. Kommt drauf an.
In Reicher und Stark Nummer 4 beschreibst du ja, wie du den Prinzip den Teufel durch Hypnose, ich würde das gar nicht vorwegnehmen, muss man sich anschauen, wie du eben den Teufel an die Wand gemalt hast, sozusagen.
Ne? Ja, in den Körper von einem Schulkollegen.
Von einem Schulkollegen gebracht hast, sagst, super Idee. Ne?
Ja, ich glaube, das gehört zu diesen Erlebnissen, die man einfach auch einmal braucht in seinem Leben, um einmal...
Auf jeden Fall, natürlich braucht man das. Ne?
Also, na, ich meine, das Prinzip einmal zu merken, wow, jetzt bin ich zu weit gegangen. Das war jetzt eindeutig zu viel und so ein richtiger Schuss vor den Bug, und das war das damals für mich. Ich glaube, sowas muss man einfach mal erleben. Es ist alles glimpflich ausgegangen und
das weißt du ja nicht.
Doch, doch.
Na, woher willst du das wissen?
Ja, ich war ja dann noch mit ihm
vielleicht
jahrelang
bist
in der Schule.
In seinem Band. Vielleicht wäre dein Leben völlig anders verlaufen ohne diese Episode.
Ja, vielleicht wäre auch mein Leben völlig anders verlaufen, wenn wir uns nie kennengelernt hätten.
Ziemlich mit sicher.
Aber dafür ist es leider spät. Also da ist Pech gehabt.
Bam, bam, bam. Retroaktive Magie.
Ja. Moment, das fällt mir genau. Zeitmagie.
Oh, ja. Die schönste Magie.
Aber das können wir dann erklären. Ja, genau. Also man kann Dinge ungeschehen machen.
Ja.
Das wäre natürlich jetzt schräg, wenn du während unseres Gesprächs ungeschehen machst, dass wir uns jemals getroffen haben, und dann plötzlich sitzt sie da und denkt mal, wer sind sie?
Du weißt ja so nicht, was wir jetzt schon gelöscht haben.
Ja. Nein, weiß ich nicht.
Eben. Sei froh. Ich weiß es auch nicht.
Großartig. Was hört sich denn mit Magiern einlassen?
Nein. Oder noch viel mehr.
Also du warst Börsenmakler, du hast dich viel mit Finanzen, Händler.
Das sind Unterschiede.
Aha, du hast dich viel mit Finanzen beschäftigt. Ja. Ich musste diese Frage stellen, wann kommt der Crash?
ja, das war einer der Gründe, wo ich dann, als ich mit Magie angefangen habe, gleich begonnen habe. Ich will jetzt eben Remote Viewing machen und außerkörperliche Erfahrungen, und dann reise ich in die Zukunft und dann schaue ich, wo der Börsenkurs von Gold steht oder so. Es hat leider nie funktioniert so. Und ich bin auch ganz schlecht beim Timing.
Aha.
Leider. Also ich arbeite dran, es wird besser. Ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es einen Crash in dem Sinn geben wird.
Das sind sie die meisten zu
nehmen. Also naja, nein, schon
vor
gar.
Vor 4, 5 Jahren noch völlig sicher war, er kommt
nächstes Monat. Da muss ich dazu sagen, ich war mir auch Die absolut sicher.
Ja, ja, die kratzen sich jetzt alle den Kopf, sondern eigentlich geht das ja gar nicht mehr. Und jetzt, ja.
Nein, also ich kann es auch begründen. Ich bin nicht davon ausgegangen, dass die Politik so wahnsinnig ist, das zu tun, was sie tut. Also ich habe nicht geglaubt, dass sie bereit sind, diese Schritte zu gehen.
Und welche Schritte sind für dich da besonders wahnsinnig?
Naja, das ganz einfach gesagt, das Gelddrucken. Also der Aufkauf von irgendwelchen Schuldanleihen und so weiter.
Die Federal Reserve, die jetzt einen Trading Desk hat und
genau,
mit Geld,
die ist inzwischen, glaube ich, einer der größten Aktien. Inzwischen kaufen ja nur noch die Zentralbanken Aktien.
Das nicht nur, und das versteht ja keiner. In Wirklichkeit, was das heißt, ist, die Bank druckt Geld, mit dem sie dann tatsächliche Werte kaufen. Mhm. Das muss man sich ja wirklich auf der Zunge sagen.
Da fallen die Implikationen davon.
Kann sie natürlich. Ne? Dann, ne? Deshalb ist es die Bank. Aber wenn sie das dann andauernd tut, es ist grotesk.
Ja. Und das war eben auch, also das muss man auch mal verstehen, vielleicht nur als kurzen Ausschweif. Inzwischen handeln ja eigentlich nur noch Computersysteme gegeneinander im Nanosekundentakt. Also da kann man als normalsterblicher Mensch nicht mehr mithalten.
Ja, Trends und solche Sachen.
Nein, das funktioniert alles nicht mehr.
Alles also, nicht mehr.
Kann man wirklich vergessen. Also,
fuck.
So. Also die handeln im Millisekundentakt tausende Male, die Systeme, und da rennen tausende Systeme gegeneinander, die sich ausschalten gegenseitig, die sich blockieren, die teilweise auch illegal Daten auslesen oder den Markt überschwemmen mit Fehltransaktionen und so weiter. Also lange Geschichten. Also
das ist arschbar. Machen wir vielleicht einmal was drüber. Das ist oder ist es nicht mehr so dein? Oder
ist es nein, es ist überhaupt nicht mehr meins.
Ne? Okay, schade. Ja. Nein, ich finde es immer wieder spannendes Thema. Ne? Also vor allem dann, wenn sie dann irgendwelche Highspeed-Computer-Bänke da ganz nah an der Börse bauen und dann halt genau, die paar Millisekunden früher die Daten haben und dann halt jeden Trade quasi, sie merken, da kauft wer was, dann kaufen sie das schnell und verkaufen es dem dann und stecken den Gewinn ein und so. Ne?
Da gab's für,
weil
für
der natürlich dann schon wieder mehr zahlt. Ne? Weil
genau. Da gab es vor ein paar Jahren dann eine Firma, die hat einfach ein Testmodell programmiert, wo sie einfach schauen wollten, wie könnte man handeln, und haben das dann anstatt in den Testmodus, in den Live-Modus einfach geschalten und haben sich, ich glaube, ohne das zu merken, das System ist den ganzen Tag gelaufen und sie hatten dann, glaube ich, 500 Millionen Dollar Verlust über Nacht, ohne zu merken, dass das so war, und am nächsten Tag war die Firma halt pleite. Einfach nur, weil man quasi den falschen Knopf gedrückt hat.
Ich meine, da ist ja unglaublich viel Geld drin. Gibt's Magie in der Finanzwelt? Gibt's da Leute, die versuchen, mit solchen Dingen dann zu arbeiten?
Oh ja. Hm. Ja. Es gibt Hedgefonds, die Remote Viewer beauftragen zum Beispiel.
Wirklich?
Ja.
Ist das großartig.
Und ansonsten, Magie ist auch generell ein weites Feld. Also wer jetzt wo, wie, mit welchen Ritualen oder mit welcher Art von Magie irgendwo versucht, irgendwas zu beeinflussen.
Börsenastrologie.
Ja.
Na gut, ist das jetzt Magie?
Naja, weiß ich nicht.
Aber Romantik oder?
Ich bin jetzt kein Astrologe. Und halt auch nicht so viel davon, muss ich ehrlich sagen.
Letzte Sendung ging es drauf.
Ja, ich weiß, ich habe mir so nicht angehört. Aber.
Ich finde, es ist eine interessante Geschichte. Ich weiß auch nicht.
Nein, das Problem, ich verstehe es einfach nicht. Deswegen ist es für mich dann so ein. Deswegen halte ich nichts davon, weil. Nicht, dass es schlecht wäre, sondern ich kann es nicht beurteilen.
Ja. Dann irgendwelche Rituale, damit der Kurs steigt oder so.
Ich weiß es nicht. Also wir haben das auch eine Zeit lang probiert, das warst nicht du. Ich habe dann versucht, als ich noch bei der Bank gearbeitet habe, dann so die Börsenkurse immer am einen Tag vorher vorherzusagen mit bestimmten Ritualen, dass ich mich in der Früh hingesetzt habe, mir an mein gestriges Ich die Information zurückgeschickt habe und dann darauf gewartet habe, was mir mein morgiges Ich schicken wird. Das war aber noch sehr in den Kinderschuhen und hat nicht funktioniert. Mhm. Aber
probiert. Diese Versuche vorherzusagen, wie sich die Kurse entwickeln, die funktionieren meist nicht.
Ah, das stimmt. Naja, also gerade im Remote Viewing gibt es ja sehr viele Experimente für Silberkurse und so weiter.
Ja.
Ich weiß nicht mehr, wer es war. Da kann ja der Wingman sicher mehr erzählen zu dem Thema. Aber da gab es, ich glaube, die Remote Viewer damals mussten irgendwas finanzieren oder so und haben dann irgendwen gefunden, der ihnen quasi ein paar Silber Futures gehandelt hat für sie, und sie haben die Kurse dann die nächsten Wochen vorhergesagt und haben, glaube ich, aus ein paar tausend Dollar ziemlich schnell, waren es 18.000 Dollar oder 180.000, also relativ schnell relativ viel Geld bekommen. Und bei so kleinen Märkten wie Edelmetallen und so weiter funktioniert das relativ gut. Ich meine, inzwischen glaube ich auch nicht mehr, weil die recht manipuliert sind, aber.
Ziemlich, ja. Also je mehr Marktteilnehmer da an irgendeinem Ende ziehen und es versuchen, in eine bestimmte Richtung zu bringen, desto schwieriger wird es auch, das vorherzusagen. Mhm.
Und das ist auch in der Magie ähnlich, also diese Auswirkung. Je mehr Menschen an dem Endergebnis oder an der Entwicklung eines einer bestimmten Sache teilnehmen oder wie soll man sagen, beteiligt sind, desto schwieriger wird es auch, so ein Ergebnis zu beeinflussen. Das ist so ein bisschen jetzt, ich möchte Quantenphysik jetzt nicht bemühen, aber es ist so ein bisschen wie Schrödingers Katze, also je geschlossener das System ist und je weniger Beobachter sozusagen, desto leichter lässt sich die Realität gestalten.
Das ist mit auch ein Grund, warum Magie lange Zeit im Geheimen passiert ist.
Ja.
Also so wirklich die Vorstellung von geheimen magischen Orden und den Mitgliedern, die in Robe dort erscheinen und so, und alles hat diesen Nimbus des Hu, ein bisschen geheimniskrämerischen und
Der Nimbus des Hu?
Genau.
Wir sind jetzt nicht mehr die Ritter, die sagen nie, wir sind der Nimbus des Hu.
Genau. Auch bei parapsychologischen Experimenten, Dean Radin hat es zum Beispiel vor kurzem sehr gut erklärt, weil menschliches Bewusstsein einfach kein guter Zufallsgenerator ist. Du brauchst, uns wird sehr schnell langweilig und so, und wenn das so, wie soll ich sagen, in so einem ganz sterilen, in so einer klinischen Umgebung passiert, dann kann da einfach so nichts rausschauen. Sobald eben dieser Wu-Faktor dazukommt, wird es auf einmal wieder spannend für uns und dann werden die Ergebnisse auch entsprechend.
Mhm.
Also das gehört ein bisschen zur Magie dazu.
Mhm. By the way, Eric says hi im Chat. Schon vor langer Zeit, ich hab's nur jetzt.
Hi.
Servus, unbekannterweise.
Ja, so ist es. Und jetzt hat sie diesen Blog. Und auf diesem Blog, da ist ja ein ganz wichtiges Thema. Und das ist ja auch das, sprechen wir auch in diesem Thema, in diesem Gespräch mit Jeff Kripal an. Werden wir vielleicht bald einmal einen kleinen Clip spielen von ihm vielleicht. Es war bei mir so eine völlig undefinierte, vage Idee, die ich manchmal, glaube ich, sogar geäußert habe in manch einer Sendung, vielleicht in einer mit dir oder mit Walter. Oder so, UFOs und Popmusik irgendwie was miteinander zu tun haben. Ich hatte keine Ahnung, warum.
Ich kann mich erinnern, dass wir mal am Schlossberg Ausflug drüber geredet haben.
Ja. Die berühmten Schlossberg-Ausflüge. Genau. Und als ich jetzt dieses Buch in die Hände bekam und dann endlich die Zeit fand, es zu lesen, da beschreibt er ziemlich genau, wo die Überschneidungen sind. Ich meine, das ist einer der besten oder prägnantesten Dinge ist ja, wo Dan Aykroyd mit Britney Spears an irgendeiner Straßenecke steht und sich über die nächste Seite der Night Live Show unterhalten, wo Britney Spears auftreten sollte. Also es geht nicht poppiger. Und dann haben sie einen Man in Black Encounter. Und die meisten wissen ja gar nicht, dass Dan Aykroyd, also das ist der von Ghostbusters, und das steht alles in Mutants und Mystics, dass der aus einer Familie kommt, wo es seit drei Generationen eine Riesentradition ist, solche Dinge. Und Ghostbusters ist überhaupt nicht irgendein Fantasiezeug. Ich meine jetzt keine einfache Fantasie. Es ist eine Darstellung dessen, was tatsächlich passiert ist. Natürlich ein bisschen überzeichnet und sehr, sehr natürlich popkulturell überhöht, aber es ist mehr oder weniger der Erfahrungsschatz der Familie Aykroyd.
Ja, die ganzen Beispiele in Mutants and Mystics, die sind teilweise haarsträubend. Ich habe das deswegen so geliebt, das Buch, auch weil ich seit meiner Kindheit ja auf Science-Fiction und Horrorfilme gestanden bin und gern Comics gelesen habe. Und Leute, die mich besucht haben, teilweise irgendwie dann so, du bist so spirituell, warum schaust du dir so einen Schund an und warum liest du das so? Und ich habe es auch nie genau erklären können, aber ich habe gesagt, na, das hängt zusammen. Und Mutants and Mystics hat mir erklärt, warum.
Ja, jetzt weiß ich warum. Aber es ist dann eh relativ eindeutig und ganz schön, finde ich. Und bei eurem Blog geht es auch um diese Verbindung, oder?
Mhm. Bei eurem Videoblog. Genau, jetzt, wir haben ja, also Bernhard und Walter, der Doc Nachtsturm, die haben ja gemeinsam das Visionarium begründet, ein Fantastikmagazin, das eben genau damit spielt, mit dieser Grenze zwischen Fakt und Fiktion. Also Kurzgeschichten, Reportagen, Interviews, Fachartikel. Und dann haben wir vor etwas mehr als zwei Jahren, also Bernhard und Walter, beschlossen, das Visionarium Brevier herauszubringen, Reisen in die Anderswelt. und haben gemeint, na, da war der Rudolf ganz gut im Team, und so bin ich zu Visionarium dann auch gestoßen, und dann haben wir das die Hauptarbeit dann ins Brevier gesteckt, wo es eben auch dann schon darum geht, wie spielt die Fantastik und das Paranormale zusammen. Und ja, das ist eigentlich inzwischen einer unserer Hauptthemen. Eben die Mischung, es klingt jetzt vielleicht komisch, weil man gerade im deutschsprachigen Raum mit Comics und so weiter nicht so viel anfangen kann. Aber so die Welt der Comics, der Science Fiction, die ja auch eine unglaubliche Inspirationsquelle ist. Wie kann man die Welt neu denken? Wie kann man neue Sichtweisen auf Gesellschaftsformen, auf Entwicklungen sehen? Und nicht selten sagt dann eben die Science Fiction auch tatsächlich die Fantastik tatsächlich die Realität voraus. Und da hat ja eben Jeff einige sehr heftige Beispiele dafür. Ne?
Ja. Und er beschreibt ja auch etwas, das ihm immer wieder passiert. Jedes Mal, wenn er einen Vortrag hält, kommen anschließend Zuhörer auf ihn zu und sagen so, ich habe das noch nie jemandem erzählt, aber dir kann ich das ja jetzt einmal so unter dem Siegel der Verschwiegenheit mitteilen. Und die Erfahrung haben wir eben auch immer wieder gemacht, weil wir Vorträge über Magie gehalten haben oder so, dass dann Menschen auf uns zukommen und sagen, ja, so Sachen habe ich auch schon erlebt, oder wie ist denn das jetzt? Und dazu ermutigen wir ja auch mit unserem YouTube-Kanal, einfach auch wirklich in Kontakt zu treten miteinander und das Bewusstsein wirklich gemeinsam in die Richtung zu lenken, auch, dass es da halt noch viel mehr gibt und dass es das nicht nur gibt, sondern dass wir das vielleicht auch nutzen können.
Das Interessante ist ja, mir ging es genauso, ne? Deshalb gibt es die Serie Trau deinen Augen nicht. Weiß nicht, vielleicht kommen da noch ein paar Folgen, aber ich habe jetzt einmal immer gedacht, das passt jetzt einmal, da gibt es ja 12 Folgen. Ich habe einfach unzählige Mails gekriegt. Also da ging es ums UFO-Phänomen, aber das UFO-Phänomen ist, wenn er vor allem Mutants and Mystics dann einmal gelesen hat, dann spätestens wird einem klar, das ist eigentlich eh schon immer klar, dass es hier wir wissen eigentlich überhaupt nicht, um was es da geht. Wir verstehen das nicht. Wir stülpen halt irgendwelche Stories drüber, die sehr oft von der Science Fiction beeinflusst sind. Whitley Strieber sagt interessanterweise selbst, dass seine Erfahrungen, das, was er gesehen hat, stark beeinflusst war von schlechten Science Fiction Movies, die er in den 50ern als Kind gesehen hat. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt, wo immer ganz viele wegschauen. Also Der persönliche Filter und auch die Absurdität, mit denen sich diese Nahbegegnungen und vor allem die Entführungserlebnisse abspielen, das wird dann meistens ausgefiltert, um das Narrativ, ja, das sind außerirdische Wissenschaftler, die uns untersuchen, aufrechtzuerhalten. Und das fällt sofort zusammen, wenn man sie alles anhört, was dieser Entführte oder diese Entführte jetzt erlebt hat, weil da kommen dann Sachen vor, wo das dann eigentlich nicht mehr passt. Oder dann kann man sich höchstens noch retten und sagen, ja gut, das ist eine andere Spezies, das ist eine völlig andere Technologie, ist eine völlig andere Kultur, wir können uns da kein Urteil überhaupt erlauben. Stimmt, aber gefühlsmäßig passt es trotzdem überhaupt nicht zusammen.
Auch das negiert einen Großteil der Fakten einfach und der Berichte. Ich hab mittlerweile so den Eindruck, als ob das Paranormale irgendwie sich so verhalten würde, als ob es drauf schaut, was wir gerade von ihm erwarten. Und dann so, ihr erwartet außerirdische Wissenschaftler, na gut, dann trete ich jetzt als außerirdischer Wissenschaftler in Erscheinung. Und jetzt erwartet ihr Bewusstseinsphänomene, ja gut, dann tue ich jetzt so, als ob ich ein Bewusstseinsphänomen wäre. Und so weiter und so weiter. Ja. Als ob das wirklich immer darauf wartet, was wir... Ja, beziehungsweise uns auch in eine bestimmte Richtung lenkt. Da sind wir bei Jacques Vallée.
Genau. Das ist ja generell, das in vielen dieser, also ich kann es ja auch von meinen eigenen Erfahrungen mit unter Anführungszeichen UFOs zum Beispiel oder dem Paranormalen, dass es einen ganz starken Trickster-Aspekt hat. Also diesen, wie sagt man auf Deutsch, Trickster?
Trickster ist der deutsche Ausdruck.
Ah, okay.
Double-fisted Tricksters.
Ja, genau. Also das ist immer so mit einem spielt. Und das ist immer so hinter der nächsten Ecke lauert. Und wenn man da hinter die Ecke schaut, dann ist es hinter der nächsten Ecke. Und immer, ja, als würde es einen so ein bisschen in die Irre führen wollen und gleichzeitig aber auch wie in einem Spiel weiterbringen wollen. Und
ja. Ich habe da jetzt einen Clip, den ich recht interessant finde, der, glaube ich, da dazu passt, im Story. Also ganz wesentliches Element bei Kripal und dann auch in seinem nächsten Buch The Supernatural mit Wilfried Strieber. Und soweit ich das bis jetzt verstanden habe, auch in eurer Arbeit, ist, dass die Geschichten, die wir lesen, die Geschichten, die wir quasi erleben, in uns sich dann im Äußeren spiegeln und umgekehrt auch genau. Irgendwie. Und da gibt's, da spielen wir jetzt einen Clip, der dauert so 2,5 Minuten, wo es um Hermetik gibt und dann auch geht und auch um, dass wir eben eine neue Story brauchen. Und hier also Jeff Kripal über ja, dieses riesige Thema, das wir da heute versuchen zu bearbeiten.
I've read quite a bit of Hermetic literature and I know the basic structure of Hermetic thought, so that would have clearly informed what I was doing. And I was also coming out of, you know, this immense literature on magic, which is essentially the use of language to affect physical events in the physical world on some level. But mostly I was coming out of my own training, which was in the Religionswissenschaft, the history of religions or the science of religion, and its focus on myth as really key to understanding what religion has been to the human species. And I've always been puzzled as a modern person about how we can no longer believe our religions, and so we have to take more responsibility for what we believe and what the worlds we're creating, because the stories we've inherited from our ancestors may have worked well for them, but they're not working so well anymore. And at least in my own culture, they're doing a lot of damage. Mm-hmm. And so there's a kind of magical work, I think, a kind of Hermetic opus that writers and magicians need to perform to essentially heal the world by telling a better story. I think that's ultimately what we need. We need a set of better stories. We don't just need one story. And so that's really what I'm doing. I'm struggling with all of the dilemmas and anxieties of our modern world around religion and story, and trying to see the paranormal as a kind of a signal or early attempt by some kind of collective mind or species mind to signal a way to tell a better story or a better set of stories.
Ja, yeah. Heal the world by writing a better story. Das ist wirklich ein ganz, ganz schöner und zentraler Satz. Ne?
Das geht runter wie Öl. Ich kann mich erinnern, als ich Drehbuch unterrichtet habe, habe ich meinen Autoren immer gesagt, auch so, bitte schreibt bessere Geschichten jetzt, nicht nur für euch, sondern die Welt braucht das.
Yeah. Ja, und er ist Religionswissenschaftler, also Jeffrey Kripal ist Religionswissenschaftler, und er sieht eben die Geschichten der Religionen auch eben als Geschichten. Ja, es sind ja Geschichten. Ne? Es sind teilweise Gleichnisse, Parabeln und teilweise Dinge, die dann Leuten passiert sind, die sehr an Dinge erinnern, die heute Leuten passieren. Und ja, also wenn bei dir jetzt plötzlich die Göttin an der Decke schwebt und mit dir redet, ja, also vor ein paar tausend Jahren ist das halt auch passiert. Und je nachdem, wie intensiv das Erlebnis ausfiel, Und wie agil derjenige war, dann ist halt entweder gar nichts damit passiert oder es ist eine Religion entstanden. Ne?
Genau.
Oder wurde verbrannt. Oder ein Kult oder wurde verbrannt oder beides. Und
es sind Mythen.
Es sind Mythen und
beeinflussen die Realität.
Ja.
Unsere Realität sind Geschichten, die wir einander erzählen.
Deswegen
finde ich es spannend, mit Geschichten zu arbeiten.
Ja, und das ist so dieser, ich glaube, das ist eigentlich der Knackpunkt bei Bernhard und Reicher. Auch bei Reicher und Stark übrigens.
Und genau.
Bei Crop F und M. Nein. Und, na, also, das ist irgendwo, das trifft das Ganze, dass also wir geschrieben werden und Schreibende sind. Das heißt, wir, und das ist dann ja wirklich so, wo er dann am Ende dann drauf kommt und wo wir vielleicht heute dann drauf kommen, vielleicht, dass das irgendwie klarer wird. Aber ich werfe es jetzt mal so im Raum. Wir werden geschrieben, aber wir können Schreibende werden, die wir können uns selbst schreiben. Ja, wir können quasi unsere eigene Geschichte schreiben. Und dann sind wir natürlich bei diesen ganzen unsäglich furchtbaren Wunschbüchern, aber auf eine viel intelligentere und für mich nachvollziehbare und meiner Meinung nach wahre Art. Weil es sind Geschichten und alles, was wir denken, denken wir in einer, wir machen Geschichten draus. Man braucht ja nur schauen, wie man sein Leben, wenn man jetzt jemandem erzählt irgendwie, wie war das, wie ich, als ich klein war oder sonst so, man baut eine Geschichte.
Alles. Mir hat sogar mal ein Erfinder, ein totaler Naturwissenschaftler gesagt, weil ich mit ihm drüber gesprochen habe, dass letztlich alles Geschichten sind. Sage ja, kann ich dir nur bestätigen. Im religiösen Sinn sind es halt Parabeln oder Gleichnisse und in Mythos sind es eben diese ganzen Legenden und Sagen und so. Aber auch die Naturwissenschaft vermittelt ihr Wissen in Form von Geschichten. Die personifiziert dann auch und sagt, na, da kommt das Atom halt dahin und muss es sich entscheiden, ob es nach links oder nach rechts will und so weiter. Und wir sind Homo Narrans.
Ja.
Und ja, Jeffrey Kripal hat ja dieses siebenstufige Modell, glaube ich, das beginnt bei der Divinization. Also ich glaube, der Bernhard kann das grundsätzlich ein bisschen besser erklären, das Modell der Superstory sozusagen.
Ja, ja. Genau, vielleicht erläutern mal das kurz, weil es kommt dann auch in diesen Clips immer wieder vor. Ne?
Also in Mutants and Mystics geht er darauf ein, wie die Popkultur und vor allem eben die Science Fiction und die Weird Fiction und das alles das unsere Wahrnehmung des Paranormalen beeinflusst. Und er entwickelt ein Modell, das nennt er die Super Story, wo er die Entwicklung dieser Wahrnehmung nachvollzieht, eben in den sieben Schritten, was eben auch wieder sehr magisch ist irgendwie, quasi als Initiationsweg sogar für den Leser. Er fängt damit an, wie das Übernatürliche, das Paranormale, das Magische, das Andersweltliche, das Göttliche im ersten Schritt gesehen wird als, er nennt es Divinization oder Demonization. Das heißt, wenn uns sowas passiert, wenn wir damit konfrontiert sind, dann erklären wir es mit Göttern oder Dämonen. Der nächste Schritt ist
Orientation,
genau. Alles kommt aus dem Orient, aus dem Osten. Da sind wir so bei den Meistern im Himalaya oder bei den mystischen Kräften, die irgendwelche weiterentwickelten Wesen haben und so. Und das kommt immer irgendwo aus dem Osten beziehungsweise aus fernen exotischen Ländern und so weiter bis hin zu Shambhala oder irgendwelchen Ländern in der Hohlwelt oder so. Nachdem das aber so gut erforscht war, haben wir es nach außen verlagert in den Weltraum. Dann haben wir Alienation. Dann wird das alles erklärt mit der, es sind Außerirdische.
Das heißt, und es ist ja lustig, es ist ein Widerstreit zwischen unserer wissenschaftlichen Realität, die wir ja uns erschaffen, die wir sehr stark und die unsere Welt auch erschafft, die Geschichte, die da geschrieben wird, und zwischen den alten Geschichten. Ne?
Oder? Sagen wir so, nicht unbedingt ein Widerstreit. Es wird
ein
nur
Tanz.
Es wird eine neue Terminologie geht dafür gefunden. Die Geschichten sind eigentlich die gleichen oder die archetypischen Elemente bleiben gleich, sie werden nur anders interpretiert. Alienation ist für mich so schön, das fängt wirklich so mit Anfang des 20. Jahrhunderts ein bisschen an oder ein bisschen vorher schon Jahrhundertwende und so. Da haben wir zum Beispiel Superman, der ist im Prinzip ein Alien, der von einem anderen Planeten zu uns kommt.
Super, ist aber aus den 30er Jahren, oder?
Ja, genau, der ist 30er Jahre. Aber auch vorher schon haben wir halt Krieg der Welten, H.G. Wells, also noch 19. Jahrhundert. Aber
ist es H.G. Wells oder ist es der andere Wells?
H.G. Wells.
H.G. Wells hat die Geschichte geschrieben, gell? Ja. Und der Orson Welles ist da.
Genau. Ja, und nach Alienation kommt dann Radiation. Das sind auf einmal Strahlen die Erklärung für alles.
Das war dann halt auch das Atomzeitalter,
genau,
ne?
Genau, ja. Da haben wir dann Peter Parker, der von einer radioaktiven Spinne gebissen wird,
der Hulk,
genau, Bruce Banner von Gammastrahlen da und so weiter, in Watchmen von Alan Moore, der Dr. Manhattan ist perfekte Verkörperung davon. Und das hat man sich auch wirklich so vorgestellt dann auch so. Es hat ganz viel Literatur gegeben auch in der Zeit, wo eben übersinnliche und magische Vorgänge mit diesen irgendwelchen Strahlen erklärt worden sind. Der nächste Schritt war dann Mutation. Da ist dann alles auf einmal genetisch. So die Superkräfte, außergewöhnliche Fähigkeiten und so weiter, die entwickelt werden, die werden erklärt durch eben Genmutation. Also das berühmteste Beispiel dafür wären die X-Men. Aber auch in die Zeit fällt genau die Entwicklung von den Erforschungen von eben Remote Viewing oder so, dieser Psi-Kräfte und so weiter, dass vielleicht irgendwas in uns schlummert, was nur freigeschaltet werden müsste und so. Sechste Stufe ist dann Realization. Das ist genau das, was du vorher gemeint hast, Tarek, mit dem wir werden geschrieben. Wir erkennen, dass alles ist nur eine Geschichte, in der wir leben. Charles Fort ist da ganz stark und wichtig zu nennen, der das als erstes so ganz bewusst rausgearbeitet hat, geht aber auch ganz viel in die Richtung, in die Geschichten von Philip K. Dick, von letztlich auch Matrix und so weiter. Es ist alles nur eine Illusion, ein Programm.
Ein Hologramm, eine Simulation.
Genau. Und der letzte und siebte Schritt ist Authorization. Wir werden selber zum Schreiber der Geschichte. Wir nehmen diese Autonomie an und gestalten die Geschichte selbst aktiv mit. Und das ist genau der Schritt, den wir als Magier machen.
Ihr wollt die Realität verändern?
Selbstverständlich.
Warum? Gefällt euch die jetzige nicht?
Nein.
Jein.
Schau dich um. Natürlich gibt es viele Elemente, die großartig sind, keine Frage. Aber es gibt ganz viel, was zu verbessern wäre.
Und aber man kann es auch verschlimmbessern, weißt du?
Ja, klar.
Ja, klar. Das passiert dann manchmal. Als Magier vor allem. Ja, also ich experimentiere einfach gern. Ich schaue gern, was passiert, wenn ich den Knopf drücke, sozusagen.
Curiosity killed the cat.
Ja, ich glaube, wir können gar nicht.
Exakt, das ist nämlich der wesentliche Punkt.
Also so ähnlich, wie man nicht kommunizieren kann. Wir können nicht Realität gestalten. Exakt. Als Magier machen wir es halt bewusst und zielgerichtet.
Und da ist einfach nur die Frage, will ich das mit dem anderen überlassen oder will ich diese Freiheit und diese Autonomie für mich selber?
Genau.
In Anspruch nehmen.
Aber je mehr dann magische Praktiken betreiben, desto schwieriger wird es ja auch.
Desto komplexer, nicht unbedingt schwieriger.
Den Unterschied
verstehe ich. Achso, Entschuldigung, ich habe dich gerade falsch. Je mehr Menschen Magie betreiben. Yeah. Achso, okay.
Naja, je mehr Menschen im Internet miteinander agieren, umso komplexer wird es.
Ja.
Nicht unbedingt schwieriger.
Nein, ich hab gerade deine Aussage.
Okay. Wir haben es erwähnt, Radiation, ne, ist ein ganz wichtiger Punkt und ich finde Newton's Mystik ist ein Jahrhundertwerk und er beschreibt auch sehr schön Wilhelm Reich da drin und das würde ich jetzt gern kurz spielen, auch das ist so ungefähr ein vierminütiger Clip, wollten wir jetzt gerade spielen, aber ich finde, den sollten wir spielen, weil Wilhelm Reich natürlich auch in dieser Sendung ständig vorkommt oder kam, also das war ja so einer der Urväter, der gedanklichen Urväter dieser Sendung. Und Jeffrey Kripal hat natürlich jetzt im Sinne von Radiation, weil Orgon ist nichts anderes als eine sehr distinguierte Art der Radiation schon.
Chi Prana
und dann halt so weiter. Und das, wenn das okay für euch ist, würde ich jetzt gern kurz spielen, also vierminütiger Clip. Jeff Kripal über Radiation und vor allem eben über Wilhelm Reich. Ja. Und jetzt muss man natürlich den richtigen starten, sonst funktioniert das natürlich nicht. Also noch einmal, Jeff Kripal über Wilhelm Reich. Ich hoffe, jetzt funktioniert es.
So Reich is very, very important to Esalen. In the book I wrote on that community in Big Sur, it's been a while since I read Reich. I know he had a sexual experience with a young Italian girl. There was essentially a kind of mystical awakening, and that's kind of what got him going with this idea that libido was not a metaphor, but an actual energy. And, in a lot of Freudian circles, the libido essentially works as a metaphor. It's not considered something that's real. And Reich was convinced that it was absolutely real and that it was the secret of life and that you could actually see it, you know, it was a kind of a blue energy. And you're right, he did write about UFOs. He thought that they were essentially planetary creatures or energy beings. His work on his resistance to mysticism, I think, would have probably primarily been a resistance to religion.
Yeah, I thought so.
Yeah, but Reich was kicked out of Freud's circle, so he was the psychoanalyst kicked him out. Then he went to Germany, and the Nazis kicked him out for wanting to set up sex clinics. And then he came to the U.S.
And they burned his books.
Yeah, and they threw him in prison and burned all of his books and his Oregon boxes, and the guy died in prison. So everywhere he went, he upset the apple cart, as we say. So, yeah, I think he's actually key to the story. You know, this notion of a real energy that is at the center of life but can also be harnessed in various ways, and that is essentially erotic. I mean, this is why he called it the orgone, for orgasmic, right?
Yeah. And he cropped up. Basically, no one would know about Reich if not some hippies would dig him up in the 60s. Basically, I mean, and that's where he had his big comeback, isn't it?
Yeah, well, that's of course where I quote unquote met him is through those what you call the hippies, because human potential movement was very much born in the 1960s.
Yeah,
and they loved Reich, of course. He was a martyr too. He was a martyr for them, killed by the U.S. government, essentially.
Yeah, I mean, you could argue about that, but he certainly suffered a lot, and he didn't move an inch on his convictions. I mean, he was a very, very fascinating man. I mean, I think, and this work he did with sexuality and the way he looked at this, as you say, as a real energy, but without, you know, orientation. He didn't have any of that. Even that, he even at some point describes chakras with his, also long time ago I read him, but he just came up with that, I think, on his own, which is even more fascinating.
He talked about body armor.
Exactly, body armor, and those, they are exactly at the same spots as the chakras are.
Of course, he wasn't killed by the U.S. government. He died in prison from probably a heart attack. But, I mean, he's seen as a martyr, though, in a lot of the individuals and communities of the 60s that really adored him, you know.
Jeff Kreipel über Wilhelm Reich. Faszinierender Mann, faszinierendes Buch auch. Und du wolltest ein bisschen was darüber erzählen. Dieses Buch ist ja irgendwie aufgeladen, auch Mutants and Mystics jetzt.
Ja, ich habe den Eindruck gehabt, und ich glaube, ich bin bei weitem nicht der Einzige, dem es so gegangen ist dabei, dass es wirklich was macht beim Leser. Deswegen habe ich vorher tatsächlich von einem initiatischen Weg gesprochen. Es löst tatsächlich Erkenntnisse und Veränderungen in einem aus. Ich habe ihn im Interview auch darauf angesprochen. Er sagt, ja, das hat er von vielen schon gehört.
Ja.
Ich glaube, uns allen hier ist es so gegangen damit. Ja.
Ich hab das Buch der Nicola gezeigt, wie sie da war, kurz. Und sie hat sofort aufgeschrieben. Sie hat gesagt, aha, passt dann.
Und, ich meine, das Buch ist das beste Beispiel dafür, wie das Schreiben eines Buches und das Lesen des Buches einen initiatorischen Prozess auslösen kann, ja.
Ganz ein wesentlicher Punkt natürlich auch die Sexualität, die jetzt natürlich auch von Reich her sehr schön daherkommt. Und das nächste Lustige. Bei diesen ganzen Entführungserlebnissen und so weiter. Ne, jetzt auch gerade bei Whitley Strieber, der wahrscheinlich die bekannteste Figur ist, die solche Erlebnisse hatte, und der das wahrscheinlich auch am genauesten und dadurch auch, also am genauesten beschrieben hat und dadurch auch die Absurdität am stärksten herausgestrichen hat und der dafür schwerst und dümmst geprügelt wurde, meiner Meinung nach. Und natürlich, man kann jetzt sagen, ja, selber schuld, was schreibt dann drüber, dass er Sex mit einer außerirdischen Göttin hat, die da plötzlich in sein Schlafzimmer kommt. Und das
hat er ja gar nicht geschrieben, er nennt sie nur Visitors. Von Aliens.
Ich habe Göttin jetzt gesagt.
Ne? Ja, also, ja, außerirdische Göttin hast du gesagt.
Überirdische Göttin. Ja. Richtig, er nennt es sowieso nur Visitors und jetzt glaube ich nicht einmal mehr das, also. Also die Besucher sozusagen, das ist eher ein schöner Begriff, den ich dann eher von ihm einmal eine Zeit lang auf jeden Fall übernommen habe, weil es einfach offener ist. Ja, also
sie Außerirdische zu nennen, wäre Ausdruck von Alienation.
Genau. Und was ich noch hinaus wollte, eben was dann meistens verschwiegen wird, wenn jemand schon über seine Erfahrungen mit Außerirdischen oder Anführungszeichen mit dem, was halt manche für Außerirdisch halten, spricht, sind die sexuellen Erfahrungen, die Menschen dann mit diesen Entitäten machen. Weil da wird es dann auch teilweise natürlich peinlich für die Leute und da wird es dann auch wirklich schwierig für jemanden Außenstehenden, dann noch irgendwie damit was anfangen zu können. Ne? Weil ja, irgendwie ein außerirdischer Wissenschaftler, das versteht man ja noch. Aber was sich da in Wirklichkeit abspielt, versteht man nicht.
Wir haben einfach in unserer Gesellschaft überhaupt keine Ahnung, was Sexualität ist. Ja. Also oder sexuelle Energie. Und damit meine ich noch nicht einmal das, so diese ganzen Tantra-Geschichten, die ein bisschen in diese Richtung gehen und an dem schon... wie soll man sagen, das ein bisschen besser formulieren und eben dann auch reich, aber Sexualität, Kreativität, diese pure Lebensenergie, die sich in allerlei unterschiedlichen Formen ausdrücken kann, das ist der Antrieb des Lebens, die dem der Welt zugrunde liegende Energie, und wir haben eine so pervertierte Art davon, die wir in unserer Gesellschaft leben, so krankhaft und verkrampft. Ja, kein Wunder, also wenn dann jemand eben also Whitley Strieber hat in erster Instanz ein Vergewaltigungserlebnis erlebt. Er hat dann gesagt, oh, da kam eine lustige Göttin und wir haben uns da munter durch die Gegend gevögelt, sondern er hat ein traumatisierendes Vergewaltigungserlebnis gehabt, das er auch untersuchen hat lassen, medizinisch, dass er ihn schwer traumatisiert hat und wo er ewig nicht drüber gesprochen hat. Und dann wurde er als Dank dafür, dass er das dann mal angesprochen hat, in der Öffentlichkeit lächerlich gemacht. Das ist ja das, wo diese ganzen Anal Probe-Geschichten herkommen mit South Park und so weiter. Und jetzt geht's an, und nicht einmal darum, hat er das tatsächlich erlebt, ist ihm das tatsächlich passiert? Er hat es erlebt. Und wenn ich am Menschen, also wenn ich in einer Welt lebe, wo ein Mensch mit einem dramatischen Ereignis zu mir kommt und die einzige Reaktion, die ich machen kann, ist ihn auslachen, dann spricht das nicht unbedingt für den Menschen und für unsere Gesellschaft.
Kreipl nennt das Making the Cut. Ja. Ganz, ganz ein wesentlicher Punkt. Es ist völlig wurscht, ob man das jetzt, also der Punkt ist, Menschen erleben diese Dinge und diese Dinge haben eine Bedeutung.
Genau.
Und für diese Menschen, so wie für dich dieses Erlebnis mit dieser Entität, die da an deiner Decke schwebt und die dich dann aus deinem Körper rausreißt und dich dann auf die Reise schickt, die bis heute andauert und noch hoffentlich lange Zeit nicht endet, das ist absolut real für diese Leute, weil es verändert ihr Leben.
Punkt.
Genau. Und sie haben posttraumatische Störungen manchmal. Ja, ja. Je nachdem, wie sehr sie sich dagegen wehren oder so.
Definitiv. Ja. Also die Rolle des Traumas ist ja auch etwas, was der Whitley Strieber recht und auch, glaube ich, Kreipl immer wieder versuchen zu beschreiben, was Trauma auslösen kann. Also diese welterschütternden Erlebnisse, die einen auch mitunter öffnen für bestimmte Dinge.
Die dann quasi richtig aufbrechen für die Anderswelt.
Mit Gewalt mitunter. Mhm. Also das ist ja auch in der Magie. Wir sind ja, wir warnen ja auch immer wieder die Menschen, mit denen wir in Kontakt sind und die sich dann sagen, hey, ich will jetzt auch Magie lernen und lustig und irgendeinem Orden beitreten und so weiter. In dem Moment, wo du dich dafür entscheidest, gibt es im Normalfall keinen Weg mehr zurück. Und diese Entscheidung, Magie zu betreiben und zwar ernsthaft zu betreiben und jetzt nicht ein bisschen herumzuspielen, wird dein Leben zwangsläufig verändern und wird dich durchspülen auf allen Ebenen. Und ja, also jeden, den ich noch erlebt habe, da brechen die Beziehungen zusammen, Job und so weiter. Das ist ein harter initiatorischer Weg, das ist kein Ponyhof.
Tulpa Tarek Tulpa, schreibt WDB, der letztens übrigens auch auf Facebook gesucht wurde. Ja, Tulpas sind ja auch sowas. Ja.
Also, haben wir im letzten Visionarium Previer einen eigenen Artikel drüber gehabt.
Ja, Tulpen sind ein bisschen missverstanden in der aktuellen Welt. Also es hat sich so ein bisschen, durch ein kulturelles Missverständnis ein bisschen so in unseren Köpfen festgesetzt, dass Tulpas irgendwelche Energiewesen sind, die erzeugt werden durch Gedankenkraft. Und da hat sich eine eigene Bewegung entwickelt, die Tulpamancer.
Es gibt eigene Foren dazu, die irgendwie so, ich mache mir meinen eigenen imaginären Freund so als Kuschelwesen.
Golem.
Ja, da kommt das so ein bisschen her. Mhm. Also ich sage nicht, dass das nicht so funktioniert. Also das gibt ja auch in der Chaosmagie den klassischen Servitor, das ist ja genau, oder den in den Orden und so weiter, den Egregor, das Psychogon. Das sind Wesen, die durch Gedankenkraft, durch emotionale Energie, auch durch sexuelle Energie und so weiter quasi zum Leben erschafft werden. Aber Tulpas, da bin ich selber ein bisschen hakelig, weil das, was man unter Tulpas versteht, im Buddhismus ein bisschen was anderes ist. Und das hat sie durch eine französische Nonne, die das nach Europa gebracht hat, ein bisschen ja, da ist ein bisschen was schiefgegangen in der Übersetzung oder im Verständnis der Tradition. Ja. Okay. Das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, das auszuführen.
Okay. Also, aber trotzdem, ich habe jetzt nicht ganz verstanden, was deine Aussage jetzt war zu Tulpas.
Nein, ich wollte nur einmal klarstellen, dass das, was man unter Tulpas versteht und in der Literatur findet zum Thema Tulpas, ein bisschen mit Vorsicht zu betrachten ist.
Okay, also, und wo findet man die guten Infos über Tulpas, wenn das jetzt jemanden interessiert?
Tatsächlich im Buddhismus irgendwo, wenn man in ein Kloster halt nach Tibet fährt, ne? Oder mit das Glück hat, mit Leuten zu kommunizieren, die...
Also Orientation gründlich betreiben.
Genau. Oder kleine Chaosmagie gehen und dann Tulpa wegstreichen und dann Servitor bauen. Ja.
Ein Servitor bauen.
Das ist ein Fachausdruck, der eben genau das beschreibt. Ein künstlich erschaffenes Wesen, das mit der Zeit vielleicht sogar auch so eine Eigenständigkeit entwickelt. Und
die Geister, die ich rief, eigentlich so ein
bisschen. Ja, genau.
Die einem nicht selten dann um die Ohren fliegen.
Ja. ja, Sexualität, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, nicht nur bei Reich, sondern eben auch jetzt bei Kripal und
ich generell. Ich denke als Mythologe auch an die ganzen Feen- und Elfenmärchen, gerade im keltischen Bereich, wo auch der Protagonist entführt wird in die Anderswelt und dort häufig mit der Elfenkönigin Sex hat.
Ja.
Genau das Gleiche.
Ja.
Und dann wieder zurückkommt und Zeitanomalien, er war eine Nacht dort und wenn er zurückkommt, ist ein Jahr oder 10 Jahre vergangen oder so. Also, das ist nichts Neues. Auch das beschreibt Kripal in The Supernatural, dass man einfach auch Vergleiche ziehen muss zu anderen ähnlichen Geschichten.
Ja.
Und Jacques Vallée schlägt eben genau in eine sehr ähnliche Kerbe, der eben das UFO-Phänomen untersucht hat und festgestellt hat, dass eigentlich schon seit jeher diese dieselben Muster immer wieder auftreten und dann immer kulturell geprägt und interpretiert werden. Ja, und eben, dann waren wir irgendwann bei den Nuts and Bolts UFOs, so die Metallscheiben, und jetzt sind wir bei irgendwelchen Plasmakugeln, die durch die Luft fliegen.
Was man so in der Magie noch kennt, ist das
Succubus. Die gibt's ja auch schon ewig.
Naja, eben. Naja, ist schon klar. Ja.
Also wirklich ewig. End of day.
Ja. Succubus, Incubus. Genau das Gleiche.
Auch na, natürlich.
Diese Vorstellung von irgendwelchen geistigen Entitäten, die sehr sexuell verführerisch sind und teilweise auch negativ daherkommen. Also
ich meine, mich erinnert das auch extrem an das. Ich hoffe, dass ich Jeff einmal zu einem Live-Interview auch dann bewegen kann. Das ist jetzt leider nicht ausgegangen, weil er irgendwie keine Zeit hatte an dem heutigen Tag. Lilith ist ja auch so ein Mythos. Ich habe da in meiner Sendung jetzt schon länger her darüber gemacht. Da wird darüber beschrieben, dass die also in der Nacht kommt.
Das war jetzt ein Insider.
Ein Insider. Was heißt der Insider? Ich mein, nein, wurscht. Werfen der Insider sich zu. Die also dann in der Nacht kommt, den jungen Männern oder überhaupt also den Samen abzapft, also das kennen wir doch von irgendwoher, und dann Dämonen züchtet. Kennen wir das nicht auch von irgendwoher? Also man braucht nur mit ein bisschen Fantasie, kann man das auf diesen
das ist
David Jacobs Alien Mythos komplett umlegen. Ja? Und dann eben ganz oft ist da diese Frau, die dann daherkommt. Im Fall von Jeff ist es die Kali. Mhm. Bei dir war es auch ein weibliches Wesen. Mhm. Und ich würde jetzt gerne diese Experience, also ich wollte jetzt eigentlich den Sexuality-Teil spielen, der relativ kurz ist, aber eigentlich würde ich jetzt gerne diese Experience von Jeff, damit wir da noch ein Beispiel dafür haben, weil die, das war ja auch, soweit ich mit Sarina, sexuell gefärbt, dieses Erlebnis.
Ja.
Und ja, spielen wir das jetzt. Vielleicht ist das ein bisschen ein längerer Clip, aber sehr spannender finde ich, wo im Jeff jetzt sein eigenes Initiationserlebnis beschreibt, das ihn eben auf diesen Weg gebracht hat, der ja sehr spannend ist und der in einigen schon spannenden Büchern gemündet hat und einige sind ja noch im Entstehen. Also hier ist jetzt Jeff Kripal mit seinem, das war irgendwann, glaube ich, Ende der 80er Jahre.
Ich glaube 89.
89 in Indien.
So I was not really interested in the paranormal until late in life, really midlife. About 10 years ago was when I got interested in it. And we can talk about that as well. But I think what made me so sympathetic, I got interested in the paranormal because I was writing a book on the human potential movement in California, a place called Esalen. And I got to know a whole bunch of people there who told me these incredible stories that I just found completely outrageous, but I knew happened to them because I trusted them. And I realized that my own discipline, the study of religion, really had no way of thinking about these things, that we had essentially banished them from thought about 100 years ago now. And so I wanted to recover those. But I think what made me sympathetic to the stories was I recognized in a lot of the stories different details or outlines of this sleep paralysis event that I experienced in Calcutta in the fall of 1989. And essentially what happened, the sort of the short story is that I was living in Calcutta doing research on my dissertation on a Hindu saint named Ramakrishna, and I was immersing myself in Shakta tantric culture there, and which is all about the goddess Kali. And Kali Puja, or the worship of Kali, takes place usually around our own Halloween, late October, early November. And that year, it fell right around there. And I had been very ill, actually, some kind of food poisoning. But I had recovered by then. And I was taking part in the ritual celebrations around Kali. And then I went to bed, and sometime in the morning, I don't know if it was early morning or late morning, I woke up in my bed, but I couldn't move. I was essentially paralyzed. So my brain came online, but my body was still asleep. And this bizarre energy was doing things to me. And my first thought actually was that I was being electrocuted, that there was some kind of malfunction in the wall next to me, and that I was essentially being shocked, because it was very physical. It was literally shocking. And then my next thought was that I was dying, that I was having a heart attack, which a cardiologist told me I may well have been having a minor cardiac seizure. But whatever it was, the energy seemed to be conscious or intentional, and it was like manipulating my body, and it was also extremely erotic. It was erotic squared or cubed or whatever pitiful metaphor you want to use. And at some point the energy was so intense that it just sort of imploded. It just sort of sucked into my heart region. And then I left my body. I experienced myself floating to the ceiling in one of these classic out-of-body experiences. Eventually I managed to get back into my body, and I woke up and I could, use my body again. But the experience was, it was terrifying, but it was also extremely pleasurable. And at the end of it, I felt very much like something had been downloaded into me. And now that metaphor didn't exist yet. This is 1989. Nobody was downloading anything, so we wouldn't have talked like that. But there was a kind of transmission, or a kind of, in the language of that culture, there was a Shaktipat, a descent of this Shakti or energy into my body. And that was the energy out of which I then mapped out and wrote my first book, which became Kali's Child, appeared in 1995. So for me, the experience fit very well into the Kali imagery of Calcutta. Kali is this erotic black or blue woman who is standing on the chest or having sex with this prostrate man who's on his back and is described as either a corpse or in meditation. It's the god Shiva. So my experience, which took place all on my back, like a corpse, exactly replicated the religious imagery that I was studying and that was all around me and that was being celebrated at that time. Mm-hmm. But the experience itself was unique and was profoundly inspiring. It really, I was sort of on fire after that. And I wrote that dissertation / book and, you know, just furiously over the next 2.5 years. So I always had linked that event to my creative powers, whatever they are. And it was an out-of-body experience. It was an energetic experience. It was an erotic experience. So when people later told me similar stories, including Whitley, by the way, a lot of Whitley's experiences are very much have those same features. Mm-hmm. I knew instantly that they were telling me the truth because, you know, I had experienced that. I knew those things happen. It's not as if I'm somehow mystically gifted or magically gifted, but I had that one kind of drop your jaw experience to like completely shatter my earlier skepticism about those things. It was very powerful. Yeah.
Yeah, very powerful experience von Jeff Kripal. Am Rücken liegend, eine Geschichte erlebend, mit der er sich gerade äußerst intensiv in Indien beschäftigt hat und genau zu dieser Zeit, wo man dieser Göttin auch huldigt.
Eine Kali Puja. Götterleben von unserer Aufmerksamkeit.
Ja, und ganz wichtig finde ich eben auch, also er war ja da offenbar noch ein relativ, sagen wir, biederer, also so klingt es wie Religionswissenschaftler, ja, und er hört all diese Stories von diesen Leuten und denkt sich, was ist los mit denen? Vertraut ihnen aber. So wie er im Whitley Strieber auch vertraut und meiner Meinung nach zu Recht. Also ich glaube nicht, dass Whitley lügt, überhaupt nicht. Leider mögen vielleicht manche sagen, aber er traut ihnen und er nimmt es an quasi und dann erlebt er es selbst. Und jetzt hat er einen Referenzpunkt und jetzt kann er, okay, das, was du mir da jetzt erzählst, ergibt Sinn. Ja? Also es auf eine gewisse Art, weil ich kann es, und das beschreibt er auch in seinem Buch, also man muss halt, er ist Religionsgeschichte, also er erforscht halt die Geschichte von Religionen und es geht ganz oft darum, dass er eben Dinge in Bezug setzt mit anderen Dingen, die schon geschehen sind. Ne? Und in dem Sinn kann er jetzt Dinge mit seinem eigenen Erlebnis in Bezug setzen. Ne?
Und da sind wir dann wieder bei einer Ausgangsfrage, wie kann man diese Bewusstseinszustände unterscheiden oder die Folgefragen davon, was und da bin ich voll bei dir. Whitley Strieber ist zum Beispiel für mich auch, also ich kann nicht alles unterschreiben, glaube ich, was er sagt, aber das meiste, ich erkenne es wieder. Also es gibt so Details in Erlebnissen, erzählen kann man viel, aber es gibt so Details in Erlebnissen, wo du dann einfach merkst, ja, stimmt, also das kann nur jemand berichten, der das erlebt exactly. hat.
Hast du ein Beispiel?
Jetzt auf die Schnelle, nein, das sind oft viele, viele Kleinigkeiten. Bei außerkörperlichen Erfahrungen sind das mitunter so Nebengeräusche, die mitunter auftauchen können, die man jetzt nicht unbedingt so immer in der klassischen Literatur findet oder an die man nicht denkt, wenn man das erzählt. Und auch so generell im magischen Kontext, eben im Kontext, also die sexuelle Komponente zum Beispiel, weil die ja eben in der Literatur nicht so breit getreten wird von solchen Erlebnissen, die aber unglaublich häufig ist. Also
ich glaube, die ist eben auch ohne diese Komponente, die ja fast immer vorkommt, werden wir das nie verstehen.
Exakt. Und eben die Begegnungen, ob du jetzt irgendeinem Dämon begegnest, irgendeiner Lilith oder einem Gott oder einem Alien oder was auch immer, hat bestimmte Muster, die sich wiederholen und die man erkennt und die man quasi wiedererkennt, wenn man es erlebt hat. Und dann, es ist wie, also ich kann es jetzt schwer beschreiben in logischen Worten. Also es ist wie eine Art Wiedererkennen. Das ist so, man trifft jemanden und er erzählt einem was und es ist ein Wiedererkennen auf einer bestimmten Ebene.
Du weißt das einfach, wenn jemand von der gleichen Sache redet wie du. Ich habe jetzt vielleicht noch einen anderen Vergleich, der mag blöd sein, aber in dem Kontext, es ist eben ein Unterschied, ob man sich ein Porno anschaut oder wirklich Sex hat. Ja. Und Menschen, die ganze Zeit nur Pornos angeschaut haben, mögen vielleicht irgendwie mitreden können über Sex, aber es ist was völlig anderes, Sex zu erleben.
Ja, nur, dass man halt auch vor allem man glaubt schon, dass Sex existiert. Ne?
Das mag sein, aber man hat vielleicht eine sehr eingeschränkte Vorstellung davon, was Sex bedeutet.
Ja, sicher. Ich meine, schwierig. Also,
ja, klar.
Autoerotiker werden da jetzt widersprechen.
So.
Aber
ja, jeder Vergleich hinkt. Aber
es ist immer, ja. Ja, aber ich verstehe schon, was du meinst. Es stimmt. Es ist in dem Sinn, wenn man das selbst erfahren hat oder zumindest ansatzweise erfahren hat, dann weiß man schon eher, um was es da geht. Und dann ist man auch vorsichtiger bei seinen Reaktionen. Ich glaube, vor allem darum geht es. Also dieser Lächerlichkeitsfaktor, der ist dann relativ schnell weg.
Und das ist auch einer der wesentlichen Gründe, warum wir diesen Kanal betreiben und einfach generell sehr offen mit dem Thema Magie und so weiter umgehen, weil wir es in den letzten Jahren oft erlebt haben, dass Leute auf uns zukommen und ihre Erlebnisse einfach nicht einordnen können oder glauben, sie sind alleine damit und sie werden alleingelassen damit und sie haben keine Bezugssysteme, sind völlig, also von Dingen, die jetzt für uns vielleicht, weil wir das halt jeden Tag machen, aber die für uns gar nicht mehr so außergewöhnlich sind und wo du merkst, an welche Kleinigkeiten Menschen schon völlig aushängen, weil sie in der Gesellschaft nicht unterkommen mit ihren, also mit niemandem über diese Dinge sprechen können. Und da einfach den Menschen ein bisschen an Rahmen zu geben und zu sagen, das sind Millionen Menschen, die das erleben und ja, ihr seid damit nicht allein. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, weiß ich nicht.
Ja, ich hatte ein Nebengeräusch. Das ist, finde ich, ein wesentlicher Punkt, die Möglichkeit, sich auszutauschen. Ja? Und das ist vielleicht jetzt ein guter Zeitpunkt, dass ich auf die Skype-Leitung hinweise. Also wenn jemand da jetzt an euch beide Fragen hat oder selbst ein derartiges Erlebnis hatte, das er erzählen möchte, dann bitte, sehr gerne. Also wäre ein guter Moment dafür. Ist ja klar, es ist... man spricht nicht so leicht über diese Dinge, aber ich hoffe, es ist allen klar, dass das hier jetzt eine Umgebung ist, in der das möglich ist oder möglich sein sollte. Es ist möglich. Es ist hier möglich. Ne?
Ja, man hört es dann halt im Radio.
Also ja, nicht mehr. Ja, aber es ist ja anonymisiert. Ne? Also. Und natürlich trau deinen Augen nicht, da kann man sich die Sachen ja anhören, die Leute erleben. Wobei dort, da ging das nie so weit. Mhm. Wir sind da eigentlich immer bei dieser auf der Oberfläche hängen geblieben, nur bei den Dingen, die Leute jetzt erlebt haben. Und sehr oft ging es dann auch wirklich um irgendwelche falsch identifizierten Himmelsobjekte. Ja. Mhm. Aber das ist ja auch so ein lustiges Spektrum. Ja. Also wir
haben ja da den Ansatz, dass wir uns überhaupt nicht mehr darüber unterhalten, gibt es diese Phänomene jetzt oder Erleben des Menschen, sondern davon gehen wir einfach einmal aus. Wir steigen da ein und sagen, okay, was machen wir jetzt damit und wie nutzen wir sie?
Ja, was bedeutet es? Ne?
Ja.
Das
ja.
ist, finde ich, ein. Ich glaube, dass das total wesentlich ist, dass wir uns auch darüber Gedanken machen, was diese Dinge bedeuten. Und dass also sämtliche Ansätze, die sich jetzt, die wir gehabt haben, die sich vielleicht auch als falsch herausstellen, irgendwann einmal total wichtig
sind. Das ist das Legitimste, was man machen kann.
In der Superstory brauchst du auch die vorhergehenden Entwicklungsschritte, damit die nächsten kommen können.
Ja.
Es baut aufeinander auf.
Aber ich glaube, deshalb finde ich auch das Buch The Supernatural, also ich habe mich total gefreut, wie ich dann, also ich habe mich bei Mutants and Mystics schon sehr gefreut, dass also Strieber, dass er eine prominente Rolle einnimmt und eigentlich dann bei Authorization, also beim Höchsten, das er da beschreibt, da ist eigentlich dann der Strieber da.
Und als Autor nämlich.
Als Autor. Mhm. Und den verfolge ich ja seit über 20 Jahren. Ja, also bei Dreamland, der hat ja auch einen Podcast. Seiner ist sogar noch älter als Crop FM. Und war sicher mit Inspiration neben Art Bell. Man kann jetzt von ihm als Moderator halten, was man will, aber die Zugänge, die er da vermittelt und vor allem auch die Themen, die er anspricht, sind einfach großartig. Und er ist jemand, der brutal ehrlich ist, auch zu sich selbst. Und ich habe jetzt seit vielen, vielen Jahren zum ersten Mal wieder mal das Gefühl, jetzt könnte wieder mal ein bisschen was weitergehen in dieser Frage. Ja? Jetzt könnte da irgendwas aufgehen.
Der Jeff wird momentan ja auch überall rauf und runter zitiert. Also bei Podcasts, die wir gerne hören, bei RuneSoup oder Where Did the Road Go, The Higher Side Chats oder so, es vergeht kaum eine Sendung, dass nicht irgendwo wieder Bezug genommen wird. Ja, Dr. Kripal hat gesagt, und das ist so maßgeblich gerade.
Ja, also maßgeblich muss man dazu sagen, also das sind jetzt also RuneSoup, Where Did the Road Go, das ist halt so ein bisschen, wie soll man sagen, so, also jetzt aus meiner Beobachtung.
Sind Freaks, also ja, na klar, Insider.
Aber so jetzt rein aus meiner, ja,
so wie wir halt.
So wie die magische Szene halt kennen und so, habe ja doch recht viel Einblick. Es ist eigentlich so Cutting Edge eigentlich, wo Magie heute steht. Und da ist halt Kripal auch voll dabei mit seinen Theorien.
Ja, aber auch Cutting Edge, was die Erforschung dieser Phänomene anbelangt.
Das ist ja, Magie ist ja auch nicht mehr das, wie man sich das vorstellt, so mit Robe im Wald zu Vollmond, sondern eben diese Verschmelzung all dieser unterschiedlichen Traditionen, wo Wissenschaft, wo Mystik, Kunst, Kreativität, alles zusammenfließt und mehr oder weniger irgendwie in einen Topf geworfen wird und aus dem ein komplettes Konglomerat an einer neuen Art von Bewusstsein und einer neuen Art von Denkrichtung und Philosophie entsteht.
Weil du das gerade angesprochen hast, ich finde es auch sehr schön, diesen Zusammenhang mit der Kunst. Und jetzt zitiere ich den Jeffrey noch einmal. Er sagt halt auch irgendwo sinngemäß, dass die Kulturen, dass die maßgeblich, und die Kunst und die Kultur, dass das maßgeblich auch dadurch beeinflusst wird und motiviert wird, sicher nicht der Einzige, das zu verstehen und zu verarbeiten und auch diese Gipfelerlebnisse zu verstehen und letztlich auch versuchen zu verstehen, wer bin ich, was bin ich, wo bin ich und was ist Sexualität eigentlich, die mich Tag ein, Tag aus beschäftigt, jeden von uns, andauernd,
ja,
auf die eine oder andere Art. Und dass das alles irgendwo miteinander resoniert und total und isoliert nicht verstanden werden kann, das ist, glaube ich, sein größter Verdienst. Und da muss man jetzt, finde ich, anknüpfen.
Er sagt ja auch, dass in die Erforschung des Paranormalen unbedingt die Geisteswissenschaft mit einbezogen werden muss. Weil Erbsen zählen, schön und gut, aber die Bedeutung des Ganzen, die kann nur die Geisteswissenschaft liefern und eben auch die Kunst teilweise.
Erbsen zählen meinst du jetzt irgendwelche Messungen?
Ja, genau. Davon? Ja. Genau.
Da hat das kommt selber, man überhaupt nicht weiter, kommt man vor, ich weiß nicht.
Ja. Wir haben eine Sendung schon aufgenommen, die wird in absehbarer Zeit veröffentlicht werden bei Reicher und Stark, wo wir uns genau über diesen Zusammenhang unterhalten von Kunst und Magie. Da haben wir eine Künstlerin interviewt und es gibt ja auch ganz, ganz viele Künstler, die ganz bewusst magische Techniken einsetzen.
Ja, beziehungsweise ein Thema, das immer wieder kommt bei uns. Also gerade wir haben auch eine Sendung aufgenommen mit Doc Nachtstrom, mit Walter, über Comics und Erleuchtung. Das spielt immer wieder mit rein, wie unterschiedliche Arten von Kunst sich dem Thema von unterschiedlichen Perspektiven nähern. Ob das jetzt ein Comicbuchautor ist, ein Maler, ein Bildhauer, ein Schriftsteller.
Man hört ein Kabel ein bisschen.
Verdammt, was jetzt natürlich wie das tun soll. Ja, das ist ja kurz. Das ist ein Thema, das bei uns immer wieder vorkommen wird. Auch einer der Gründe, warum wir uns so zum Beispiel mit Comics beschäftigen, weil einer der berühmtesten Comicbuchautoren, Alan Moore, ja auch ganz klar gesagt hat, Magic is Art and Art is Magic. Also es ist quasi dasselbe, Kunst und Magie.
Absolut, finde ich. Ja. Ja. Aber jetzt, wenn wir schon dabei sind, ja. Comics.
Leg los.
Populärkultur, Comics, Marvel-Filme, ich liebe sie praktisch alle. Guardians of the Galaxy ist einfach
super lustig.
Das ist eigentlich einer der besten Unterhaltungsfilme, die ich jemals gesehen habe. Der erste Teil der Zeiten habe ich noch nicht gesehen, versäumt.
Ja, also nicht ganz so gut, aber es ist ein lustiger
Partyfilm. Kann man sich ohne weiteres anschauen, aber komm nicht an den ersten ran.
Na, geh jetzt, hör auf.
Leider wirklich.
Okay. Aber der erste ist ein Wahnsinn. Ja. Aber gut, warum interpretiert sie da jetzt so viel rein?
Oh, also es gibt von einem anderen ganz wichtigen Comic-Autor und dezidierten Magier, Grant Morrison, ein eigenes Buch dazu, wo er darüber schreibt, das nennt sich Super Gods, wo er genau diesen Spuren nachgeht, dass Superhelden im Prinzip die moderne Ausprägung von den alten Göttern sind. Die haben die gleichen Eigenschaften, die erleben die ähnlichen Abenteuer und so weiter. Es wird total kosmisch und magisch und so weiter, vor allem bei Grant Morrison.
Superman, die Farben, ne? Blau und Rot, ne? Die man auch bei der Göttin Kali wiederfindet. Ne? Auch blau und rot, ne? Und überall
bis
wiederfindet.
Bis hin zu Symbolen. Rudolf hat mich heute darauf aufmerksam gemacht, wieder The Flash. Ja, Hermes, das ist Hermes. Der hat tatsächlich sogar die gleichen geflügelten Schuhe wie Hermes. Oder Merkur.
Ja, ja.
Also es sind immer wieder die gleichen Archetypen in neuer Verpackung. Und
teilweise aber glaube ich, auch intuitiv. Also die Comic-Autoren wissen das, oder? Oder ist das immer bewusst eigentlich?
Na, ich glaube, dass diese Archetypen oder die Götter die Künstler einfach wirklich beeinflussen oder die einfach so angedockt sind an so ein Feld, dass das auch so passiert.
Aber sie setzen sich auch sehr viel damit auseinander.
Natürlich, ja. Und eben gerade, wenn es jetzt jemand wie Alan Moore oder Grant Morrison oder Neil Gaiman ist oder so, die haben ein enzyklopädisches Wissen zu diesen ganzen Themen. Und verarbeiten das ganz bei Mike Carey zum Beispiel oder so. Also Mike Mignola, ich komme jetzt vom Hundertsten ins Tausendste. Also die kennen sich da schon sehr, sehr gut aus damit. Und ich glaube, das beeinflusst unser Kollektivbewusstsein. Wenn wir davon ausgehen, dass all das durch unsere Aufmerksamkeit lebt und Energie kriegt, dann schau mal, wie viele Millionen Menschen jetzt durch diese Comic-Verfilmungen, durch die Serien und so weiter Energie auf diese Figuren, Energien, Wesenheiten, Kräfte lenken.
Ja, ich meine, wie lang man sich jetzt, also wenn man jetzt zusammenzählt, wie lange sich Menschen innerlich, aber nur weil sie darüber nachdenken, also mit solchen Dingen beschäftigen, ich glaube, man kommt auf unglaubliche Spannen und andere Dinge, die vielleicht total wichtig sind, gehen da wahrscheinlich sogar unter im Vergleich dazu. Ne? Also, und das natürlich. Das, mit dem wir uns jetzt beschäftigen, also das wir vor unserem geistigen Auge dann auch immer wieder entstehen lassen, das natürlich beeinflusst uns das total.
Also jetzt rein aus magischer Sicht, Lesen von Comics, wenn man das jetzt nicht so nebenbei, also wenn man sich tatsächlich zum Beispiel Comics liest, dann ist das eine Beschäftigung mit Göttern und Archetypen. Das ist ein magisches Ritual, auch wenn es die Leute mitunter nicht bewusst machen. Und das ist einer der wesentlichen Punkte. Du musst dich nicht in den Wald stellen, um den Hermes zu beschwören oder sonst was, sondern wenn du in einem bestimmten Bewusstseinszustand, und in den kommt man sehr leicht beim Lesen, dich mit dem Archetyp des Hermes oder mit der Gottheit des Hermes zum Beispiel auseinandersetzt, weil du Flash liest, ist das eine Beschäftigung, quasi ein magisches Ritual, das dich beeinflusst und durch das wieder beeinflusst wird.
Jemand schreibt im Chat, Superhelden sind die antiken Götter und die X-Men sind Menschen, die Zugriff auf ihr volles Potenzial haben.
Ja, unter anderem.
Ja. Wobei das ist eine These. Ne?
Ach so. Aussage.
Ja.
Die X-Men sind genauso Superhelden. Ich glaube.
Aber Superhelden sind die alten Götter oder die antiken Götter. Das finde ich
nicht alle. Nein. Aber Superman, glaube ich, Apollo zum Beispiel.
Ich meine, dieses riesige Gebiet Ancient Astronauts, ne, das jetzt, ich will, da kommt man vor, so ein bisschen am Abschwimmen.
Gibt's gerade wieder eine ganz neue Entwicklung mit Secret Machines. Tom DeLonge, Peter Lavender und so weiter, die das von einer ganz neuen Seite her aufrollen.
Aha. Tom DeLonge-Geschichte.
Ja, genau. Und von Peter Lavender halte ich sehr viel. Der ist ein unglaublich belesener Mensch und kennt sich in sehr vielen magischen Richtungen extrem gut aus. Und Jacques Vallée hat das Vorwort dazu geschrieben. So, also da halte ich einmal jetzt, also gebe ich schon einmal viele Vorschusslorbeeren.
So Secret so. Machines mit K geschrieben.
Ja, genau.
Sollte man auch nicht unter den Teppich kehren.
Aber zurück zu den
Super. Ja, also es kommen alle möglichen Archetypen, nicht nur Götter. Ja, die Fantastischen Vier zum Beispiel, die sind die Verkörperungen der vier Elemente. Das Ding ist Erde, die Unsichtbare ist Luft und so weiter, der Johnny die Fackel, Feuer natürlich und so weiter.
Der Gummimensch, wie er heißt, Wasser.
Ja, also es sind so Elemente, Swamp Thing, eins meiner großen Idole seit meiner Kindheit und so weiter, ist der grüne Mann, die Verkörperung der Natur, des Gehörnten oder so.
Den hast du, glaube ich, auch mal live gechannelt, oder?
Ja.
Ja, mit Elke damals und die Doppelkonferenz.
Genau. Also diese ganzen Elemente kommen immer wieder vor und ja, die Geschichten begleiten uns halt seit wir Menschen sind wahrscheinlich in immer wieder neuer Ausprägung und jetzt eben in der Form. Diese Geschichten erklären uns die Welt und mit der formen wir die Welt. Mhm. Das ist ja auch so der Grundgedanke von meinem eigenen magischen System, von Mythomagie.
Richtig. Richtig. Über die haben wir auch schon mal eine Sendung gemacht. Also findet man ja alles in diesem Archiv, in dem sich so manch einer schon verloren hat.
Oder wiedergefunden.
Und dann irgendwann wieder auftaucht, völlig zerzaust.
Das war dann ich, ja.
Okay, also im Chat, da kann man jetzt nicht wirklich fragen. Ja, nochmal der Hinweis, man kann jetzt da rein anrufen. Man muss einfach nur auf der Startseite gleich über dem Ankündertext, da ist dann auch ein Link auf diesen, wenn man da draufklickt und Skype installiert hat, dann geht der auf und wir sprechen mit dir. Ich meine, vielleicht jetzt nochmal so zurückrudernd ein bisschen, ja. Magie ist für euch, wenn man das jetzt in zwei Sätzen sagen soll?
Nicht definierbar.
Okay.
Wille plus Imagination plus Trance.
Oder so einfach definierbar.
Okay. Also eine pragmatische und eine philosophische. Ja.
Da ergänzt man sich immer ganz gut. Ja.
Eine Möglichkeit, seine Bewusstseinszustände gezielt und willentlich zu verändern und dadurch Einfluss auf die Realität zu nehmen.
Kontrollierte Paraphänomene.
Im weitesten Sinne.
Bewusste Realitätsgestaltung. Mhm.
Also für mich, wenn wir in dieser Superstory-Metapher bleiben bei Authorization, das wäre Magie. Also wirklich, ja. Also ich sehe das, ich hab tatsächlich.
Das auch, ist es eigentlich, oder? Wenn man Schreibender wird, wenn man Autor seines eigenen Lebens wird. Ne?
Also Realization ist schon ganz gut, ganz hilfreich. Das geht so ein bisschen in Richtung Divination, also so mal Erkennen von Dingen, Remote Viewing, also mal so erkennen, okay, man kann Informationen bekommen, man erkennt quasi die Geschichte, in der man sich befindet. Aber tatsächlich Magie ist dann die Authorization und ich verwende das auch tatsächlich im magischen Kontext sehr, auch inspiriert von Bernhards Mythomagie. Ich sehe mein Leben inzwischen tatsächlich als Drehbuch, das ein Teil, also eine Unterhandlung, eine Nebenhandlung im großen Drehbuch des Lebens der Welt ist. Und wo so quasi die Superstory, die Metastory quasi drüber rennt, also die Menschheit als solches erlebt ja auch eine Geschichte sozusagen kollektiv. Österreich erlebt eine Geschichte, Deutschland, jedes Land, jede Kultur, jede Familie, jeder Mensch, jedes Haustier sozusagen. Es ist eine in sich verschachtelte, sehr komplexe Struktur. Und da sehe ich einfach mein Leben in den einzelnen Aspekten, meine Beziehungen, meine beruflichen Dinge und so weiter, sozusagen, jetzt ist natürlich sehr metaphorisch als Drehbuch, dass ich ein bisschen natürlich an der Metastory orientieren muss. Also wenn jetzt auf der Welt das und das passiert, dann bin ich davon natürlich nicht ganz unbelastet, aber ich kann dann halt nur schauen, dass ich meine Geschichte entsprechend anpasse, dass sagen wir mal so ganz kurz. Also das passiert dann sehr viel auf dem Monomythos, der Reise des Helden, die nach bestimmten Zyklen abläuft. Und da zu erkennen, wo bin ich gerade in diesem Zyklus, mit welchem Thema, zu schauen, wo steht die Menschheit gerade in diesem Zyklus kollektiv. Das hilft teilweise bei ganz banalen Entscheidungen. Ja, wenn ich merke, ui, ich bin jetzt vor kurz vorm Abstieg in die Unterwelt sozusagen und da kommt jetzt der Schwellenhüter daher. Und ich habe jetzt eine tolle Geschäftsidee und finde es jetzt total super, dass ich jetzt 100 Häuser auf Kredit kaufe, weil das ist unglaublich geil und ich schreibe mein Drehbuch sozusagen, dass ich das erleben will, dass ich jetzt großer Investor werde. Und dann kommt die Meta-Story daher mit der Finanzkrise, mit dem Immobilienmarkt. Dann kann ich noch so viel dagegen schreiben, weißt du, was ich meine? Also ich muss schon berücksichtigen, wo geht die Menschheit gerade hin und wie kann ich meinen Platz in dem finden und in dem meine Story finden, mein Drehbuch umschreiben.
Ja, aber irgendwie geht es da immer wieder um Potenziale, ne?
Ja, klar. Also, für mich sind das Dinge, die Themen, die sich immer wieder wiederholen, bestimmte Muster, denen ich nicht auskomme an bestimmten Punkten. Ja, es ist so, wie ich das sehe. Also eine gute Geschichte braucht eine bestimmte Dramatik, braucht eine bestimmte Art von Handlung, bestimmte Twists und so weiter. Und das, oder bestimmte Themen, die in dem vorkommen. Also Liebesstory braucht halt bestimmte Elemente und ein Horrorfilm braucht andere. Das muss ich berücksichtigen. In welche Art von Genre will ich mich quasi mit meinem Leben befinden? Und dann zu schauen, okay, an dem Punkt muss jetzt zwangsläufig dieses oder jenes passieren. Und dann obliegt es meinem magischen, kreativen Hirn, diese Elemente so in eine Geschichte zu spinnen, dass sie möglichst gut für mich ausgeht. Sagen wir es mal so. Verstehst du, was ich meine?
Jetzt kann man sich fragen, ja, ich kann mir da Geschichten ausdenken, wie ich will. Das passiert ja nicht wirklich.
Naja. Doch. Kann man das üben, muss man es schauen. Ne?
Also man kann sich auch nicht mehr dazu sagen, also doch.
Naja, klar. Jede Parkplatzbestellung beim Universum.
Und vielleicht das weglassen. Ja, genau.
Es ist ein
Parkplatz bestellen, wenn man nicht mehr sagt. Das funktioniert nämlich nicht, das weiß ich.
Doch, Jörg Vogeltanz, einer der besten Parkplatzmacher,
er ist übrigens im Chat. Der Victor Augenfeld, zumindest ein alter Ego ist der im Chat.
Ja, ich bin auch kein guter Parkplatzmagier, einfach aus dem Grund, weil ich es hasse einzuparken. Das heißt, da ist mein innerer Widerstand gegen die Geschichte zu groß. Siehst,
du bist, es funktioniert nicht, aber du hast nur eine Geschichte, warum es nicht funktioniert. Das ist alles. Aber ich sage, es funktioniert einfach nicht.
Jörg würde dir widersprechen. Ja. Und ich habe das oft erlebt bei ihm. Das ist wirklich, also schon fast bizarr, wie gut er das beherrscht. Aber ich weiß, dass das Parkplatzbeispiel, das ist immer so ein, aber es fängt da an.
Das ist der Punkt, man muss, das ist in der magischen Praxis, das ist so ein bisschen, man muss beginnen, Dinge zu verlernen. Man muss wirklich bei Null anfangen. Man darf nicht dahergehen und sagen, ich will gleich irgendwelche Dämonen beschwören und das mit dem Parkplatz ist
lächerlich. Wer will Dämonen beschwören?
Es gibt genügend Menschen, die das wollen. Ich war auch mal so einer. Naja, aber man muss wirklich, also der magische Prozess ist eigentlich ein Prozess, von vorn anzufangen, komplett neu zu denken und klein anzufangen. Beginnt bei Sachen wie Telekinese und Telepathie lernen. Da muss man vorher so viel verlernen, man muss so viele Dinge einfach neu denken, eine neue Perspektive auf Dinge lernen. Und das beginnt eben genau bei diesen ganz kleinen Punkten. Da kann man nicht bei den großen Sachen gleich anfangen, da verhaspelt man sich, so wie ich jetzt gerade. Aber wenn wir beim Thema sind, also wie, das ist ein bisschen so, versuche einen Bestseller zu schreiben oder generell eine gute Geschichte zu schreiben. Man kann das Handwerk lernen einmal. Wie schreibt man denn eine Geschichte, wie ist der Verlauf einer Geschichte? Also man kann jetzt Drehbuch schreiben lernen, beim Bernhard zum Beispiel, was du das noch machst. Also man kann dieses Handwerk lernen. So wie man malen lernen kann oder zeichnen oder Bildhauen. Aber das, was halt dann den Unterschied macht zwischen einem, Susi Meier oder Max Mustermann malt halt irgendein Bild daheim mit Öl und einem Picasso ist halt das Talent, die Übung, die Fähigkeit, sich in diese Lage zu versetzen, in diese Trance, in diesen Flow, wo quasi das Göttliche durch einen wirkt und man eigentlich mehr zum Kanal des Göttlichen wirkt, das sich dann ausdrückt in Form eines Bildes, in Form eines Buches, in Form einer Geschichte und so weiter. Und das kann man lernen.
Es gibt im Englischen ja auch zum Beispiel bei den Wicker die Bezeichnung Craft für ihre Magie.
Ja.
Handwerk.
The Craft.
Genau. Ja. Und man kann Magie im rein handwerklich lernen und dann gibt's halt noch den nächsten Level, der dann halt der ist, dass man sie dann wirklich in den Wahnsinn hineinwirft.
Kann er in der Grazer Innenstadt auch einen Dauerparkplatz herzaubern, schreibt da jemand. Der Chat-Teufel, wie er sich oder sie sich nennt. Ja genau, kann er das?
Muss den Jörg fragen, was? Vermutlich wird er das mit Ja beantworten.
Ja.
Oder ist eine Definition?
Also Übung macht den Meister.
Ja, sowieso, klar. Bei allem. Und wenn man mit Magie anfängt, das ist ein Phänomen, das generell sehr bekannt ist, bei Psi-Phänomenen, bei Remote Viewing und so weiter und so fort, hast du am Anfang mitunter sehr schnell sehr viel Glück oder sehr viel Erfolg, sagen wir mal so. Also so die ersten Rituale, die du machst oder die ersten Wünsche, die du mal so, wenn du klein anfängst, so keine Ahnung, diese Bestellungen beim Universum, wie das hieß, oder The Secret und so, das funktioniert, um quasi dir den Weg zu ebnen, um dir ein Zeichen zu geben, das ist jetzt eine Interpretation von mir oder meine Erfahrung, weil ich ja doch schon sehr viele Novizen und so weiter betreut habe oft. Die Anfangserfolge sind immer sehr heftig. Leute, die dann innerhalb von einer Woche, ich brauche Geld nur, da sind plötzlich 800 Euro aus dem Nichts. Und dann kommt so die Phase, wo man ein bisschen übermütig wird und dann haut es einen Zamm. Also da funktioniert dann lange nichts. Das ist dann ein sehr langer, harter Weg mitunter, da wieder rauszukommen.
Der Gang durch die Wüste,
ja. Sozusagen. Aber ich glaube, das ist nicht nur bei diesen Themen so. Überall, alles, was man neu lernt, ist am Anfang die Lernkurve im Normalfall sehr steil und dann kommt einmal so das Plateau, die Durststrecke.
Genau. Und eben im Remote Viewing ist es dann eines der bekanntesten Phänomene schlechthin. Also wenn es ein Phänomen gibt, das jeder kennt, dann ist es genau das. Dass die ersten Remote Viewing Sessions eine sensationelle Trefferquote haben, weit jenseits derer, die erfahrene Remote Viewer jemals erreichen können. Und dann sinkt es richtig ab und dann kannst du dich auf ein halbwegs normales Niveau mit der Zeit hocharbeiten. Und das ist in der Magie ein bisschen ähnlicher.
Und warum ist das so? Ist das einfach Gemeinheit vom Universum?
Es ist am Anfang die Neugier, die Offenheit, die Unbedarftheit. Man ist da, man stürzt sich einfach rein, man denkt sich nicht viel, man zweifelt vielleicht nicht unbedingt dran oder man ist da recht naiv, man hat jetzt nicht zu viel Müll im Kopf. Und je mehr man sich mit den Themen beschäftigt, desto komplexer wird es, desto komplizierter wird es einmal im ersten Moment. Wenn du dann als Klavierspieler dann merkst, da gibt es jetzt 107.000 verschiedene Akkorde und Takt gleichzeitig und du bist überfordert oder du beginnst dich zu zwingen, du verlierst vielleicht ein bisschen den Spaß an der Sache, diese Unschuld. Es wird vielleicht auch ein bisschen langweilig, es kommt Routine rein und teilweise ist es auch ein Schwellenhüter. Also das ist auch der Punkt, wo die meisten Menschen, die mit Magie anfangen, also die sich tatsächlich da auf den Weg machen des Magiers, das ist der Punkt, wo die meisten hinschmeißen. Also da haben wir eine riesen Ausfallquote sozusagen. Und die, die sich da drüber trauen, weil das sind auch die Momente, wo es mitunter richtig scheiße wird. Also wo einen die Lebenskrisen einholen und alles über einem zusammenbricht. Und da geht man entweder durch, also in der Kabbala wär's der Abyss, ja. Oder die dunkle Nacht der Seele oder wie auch immer das in den ganzen Paradigmen heißt. Da geht man entweder durch oder biegt vorher noch rechtzeitig ab oder geht unter und landet halt im Irrenhaus. Ja.
Und soll man da durch?
Wen fragst du?
Also ich erwähne dich.
Nein, das muss schon jeder selber. Also an dem Punkt solltest du so weit sein, das selber für dich zu entscheiden. Ja. Die Verantwortung kann dir niemand abnehmen. Und also in dem Moment, wo sie dir jemand abnimmt, dann wäre das der Erste, dem ich mit dem Baseballschläger nicht drüber ziehe.
Ja. Kann man sagen, aber sehr oft, ich meine, das, was du jetzt da beschreibst, ist ja im Prinzip der spirituelle Weg, oder? So dieses.
Ich mag den Ausdruck spirituell.
Nee, ich mag auch nicht. Aber ist ja wurscht. Sag einen anderen.
Ich nenne es für mich der Weg des Magiers sozusagen, okay. In der Mangelung eines besseren Wortes. Ich gehe halt meinen Weg eigentlich noch.
Ich glaube, dass sich irgendwo der Weg des Magiers und des Mystikers eh vereinen.
Ja, und der des Künstlers.
Weg des Mystikers, genau. Das ist eigentlich ein sehr schöner Begriff. Sehr oft wird einem ja gesagt, jeder Mensch, eines jeden Menschen Weges ist der Weg des Mystikers.
Wer sagt das?
Wer das sagt?
Ja.
Also ich hab andauernd, also das hörst andauernd, gerade in der ganzen Esoterik,
ja, gut,
kriegst
ja.
Du andauernd reingehämmert.
Da kriegst du jeden Scheiß reingehämmert, ja.
Ja, aber das ist wirklich ein Grundthema. Das ist eigentlich unser Lebensinhalt, dass wir da quasi das wie heißen es denn? Blavatskys Schüler, ja? Die Anthroposophen, Theosophen. Ja? Theosophen. Ja. Theosophen in dem Sinn jetzt. Da ist es doch dass wir quasi wieder anknüpfen, ja, dass wir in der Involution uns wieder zurückentwickeln zu diesen vergeistigten Wesen.
Also eine Theorie, ja. Der Jeff schreibt sogar mal, glaube ich, irgendwo in Mutants and Mystics, dass das Studium heiliger Schriften das Studium dessen ist, dass wir verkleidete Götter sind. Das hat mir ganz gut gefallen. Das wird ziemlich in die Kerbe schlagen. Und auch ein Magier, den wir interviewt haben für das zweite Brevier, der Kite, der auch einmal gemeint hat, sobald du dich auf den Weg des Magiers begehst, wird die Illumination irgendwann einmal auf dich zukommen, ob du willst oder nicht. Ja. Und so. Und das ist, glaube ich, schon das, was man auch als den Weg des Mystikers bezeichnen kann.
Ja, aber das ist der, auf den man entweder hingeprügelt wird oder sich selber dafür entscheidet. Aber ich bin nicht der Meinung, dass das zwangsläufig das Ziel jeden Menschen ist. Es ist auch nicht das Ziel meines Lebens, Automechaniker zu werden. Weil das einfach nicht meins ist. Natürlich hinkt der Vergleich.
Der hinkt jetzt wirklich.
Ja, ja. Aber
okay.
Da müssten wir jetzt wirklich viel philosophieren. Aber um's vielleicht ein bisschen abzukürzen, auch einer der Gründe, warum wir diesen Kanal machen und warum wir so offen über Magie sprechen, und das ist jetzt zumindest meine persönliche Meinung und meine persönliche Erfahrung, die Anderswelt klopft an die Tür und ans Fenster und steht auch im Zimmer inzwischen. Und zwar inzwischen in einer derartigen Häufigkeit, dass es sich, glaube ich, auf kurz oder lang nicht vermeiden lässt, dass die Anderswelt und unsere Welt miteinander verschmelzen wird.
Jetzt haben wir wirklich bei den Anthroposophen, oder?
Meine Erfahrung noch. Also
Moment. Ich orte einen Widerspruch, weil wenn sich diese Anderswelt mit der unseren Welt wenn die also irgendwann verschmilzt, dann ist es definitiv wird es ja eben aufgezwungen. Dann ist es ja eines jeden Weges.
Nein, aber nur weil mir der Weg aufgezwungen wird, ist er nicht zwangsläufig mein Weg. Aber ich glaube, es wird darauf hinauslaufen und ich glaube, dass viele Menschen irgendwann damit überfordert sein werden, wenn das passiert.
Das heißt, sie fangen jetzt besser an, reicher und stark zu schauen, um sich vorzubereiten auf das, was kommt.
Ne? Nein, aber ich bin jetzt nicht so der ich kenne ja diese ganzen Aufstieg und Bewusstseinssprung und
das ich habe jetzt vermieden, diese Begriffe.
Ja, das ist nein, so simpel meine ich es nicht. Und ich habe auch keine Ahnung, ob das übermorgen passiert oder in 500 Jahren, aber ich glaube, dass wir als Menschheit an einem Punkt sind, wo sich das auf kurz oder lang nicht vermeiden lässt.
Also Involution.
Ich bin kein Theosoph, ich habe keine Ahnung.
Nein, nicht Involution, Evolution jetzt eigentlich. Die Involution war ja vorher, schön, das war jetzt von mir falsch, sondern jetzt sind wir quasi bei der Evolution, wollen uns wieder zurückentwickeln in diese höheren Sphäre.
Wenn du so willst.
Das meinst du jetzt, oder?
Also im allerweitesten Sinne. Ich habe ja keine Ahnung, was die Anderswelt ist. Das ist es, ja. Das ist auch einer der Gründe, warum ich mich damit beschäftige. Ich weiß, sie existiert im weitesten Sinne und ich habe ihr halt mal den Namen Anderswelt gegeben. Vielleicht ist es auch irgendein verborgener Anteil von mir, den ich gerade wieder entdecke in einer wilden Reise. Keine Ahnung. Ich merke nur, dass diese Wechselwirkung immer stärker wird und dass sie das auf kurz oder lang nicht vermeiden lässt, dass Menschen... Ja, dann entweder landen halt immer mehr Menschen in der Klapse, weil wir in unserer Gesellschaft keinen Umgang dafür finden, oder wir lernen eine neue Art von Bewusstsein, eine neue Art von Menschsein.
Das finde ich sehr spannend. Ich hatte da mal, das interessiert mich eigentlich so, wie viele Halberleuchtete sind in unseren Klapsen, die da irgendwo plötzlich aus irgendeinem Grund hat da was aufgemacht, sie wurden mit etwas konfrontiert, das sie überforderte und dann haben sie sich etwas selbst eingeliefert, da hatte ich auch schon Leute auf Sendung, die so solche Dinge erzählt haben, oder sie haben... irgendwie anders WO geben oder dann irgendwann halt da zitiert raustragen
wollen. Also es gibt ja auch... wir haben eine Sozialwissenschaftlerin interviewt im ersten Brevier zum Thema Voodoo. Die hat sehr viel Forschung zum Thema Voodoo betrieben im Auftrag der Medizin-Uni Wien, glaube ich, war das, wo sie in der Dominikanischen Republik unterwegs war. Und genau, also da möchte ich jetzt nicht für sie sprechen und ich möchte da jetzt keine Worte in den Mund legen, aber es ging eben unter anderem darum, Trance zu untersuchen, unterschiedliche Bewusstseinsphänomene zu untersuchen, zu schauen, wie gehen andere Gesellschaften quasi mit Dingen um, die wir hier einfach als Krankheit definieren, nach irgendeinem Katalog. Was können wir davon... Das ist
Definition.
Es ist ja keine Krankheit in dem Sinn, da ist jetzt irgendwie mein Bein abgefallen oder ein Virus in meinem Körper, sondern psychische Krankheiten sind ja eine Definition in einem Katalog, wo man einfach Symptome zusammen... Es ist jetzt natürlich nicht so simpel, aber man würfelt sozusagen beliebige Symptome zusammen und das ergibt dann eine Krankheit oder ein Krankheitsbild. Ganz einfach gesagt. Ich möchte es jetzt nicht schlecht reden, also es hat schon seinen Zweck, aber das ist halt so, wie wir in unserer westlichen Welt damit umgehen und in anderen Kulturen werden diese Menschen, und einer der wesentlichen Punkte von Krankheit ist ja auch zum Beispiel Leidensdruck oder dass man in unserer Gesellschaft nicht funktioniert sozusagen, und dann zu schauen, wie gehen andere Kulturen damit um. Und eben in Voodoo-Traditionen werden die Menschen dann halt teilweise von Voodoo-Priestern aufgenommen, initiiert, betreut, bekommen ein Heim, Haus, Nahrung und so weiter und bekommen quasi werden ein wertvolles Mitglied der Gesellschaft plötzlich, wo man sie bei uns einfach wegsperrt. Also vielleicht dasselbe Phänomen, ein völlig anderer Umgang und alle sind glücklich sozusagen in dem Kontext.
Glücklicher.
Ja.
Es gibt in den meisten schamanischen Kulturen einfach das Bezugssystem dafür und den Umgang damit.
Ja. Es geht um eine Story, die man drumherum schreiben kann.
Genau, es gibt das Narrativ dafür und das haben wir einfach abgeschafft. Obwohl es sogar auch bei uns den Begriff der psychospirituellen Krise gibt. Das hat Stanislav Grof erfunden, ist nur leider kaum bekannt. Das ist so genau der Graubereich zwischen halt wirklichen Initiationserlebnissen und neurologischen Krankheiten dazwischen. Und es gibt dafür auch das Spiritual Emergence Network, glaube ich, an das man sich da wenden kann. Aber dem wird viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Also ich glaube... Wir sind in so einer eindimensionalen Gesellschaft, wo alles, was nicht ins Weltbild passt oder wozu es eben kein Bezugssystem gibt, das sofort rausgestrichen wird und dann als Krankheit abgetan wird.
Es gibt ja einen Spruch, den ich da, der vielleicht ein bisschen provokant, aber ich mag ihn sehr gerne und der trifft da sehr gut, meiner Meinung nach. Magier schwimmen im selben Gewässer, in dem psychotische Menschen ertrinken. Das trifft ziemlich
sehr gut. Schön. Hm? Ja. Ja, das gehört mir gut. Das ist gut.
Ein Freund von uns hat jetzt einmal auch was sehr Schönes gesagt in einem Interview über Magier, der Julian Vane, dass Magier diejenigen in der Gesellschaft sind, die halt wirklich eben so dieses Cutting Edge, die Speerspitze der Forschung sind, oder also des Bewusstseins, die man ausschickt, wenn man irgendwo sich in Neuland befindet und sagt so, naja, schaut euch einmal um, erkundet einmal das Terrain. Die Magier sind nämlich die, die sagen, okay, da ist eine Beere, ich koste einfach einmal.
Pfadfinder.
Ja, sozusagen.
Also so Vorkoster vielleicht.
Und die dann sagen, okay, die Beere macht was ganz Lustiges. Wenn ich 3 davon einschmeiße, schauen wir mal, was passiert. Das machen die anderen nicht, aber Magier sind so gepolt irgendwie.
Junkies.
Ja, also ja. Es ist tatsächlich so, ich kann nicht anders. Also ich habe mir ja lange
du wirst da anderen irgendwelche Beeren ein, die
quasi. Und wenn es so metaphorischer sind. Nein, aber tatsächlich, also ich habe mich lange gegen diesen Weg gewehrt. Ich kann einfach nicht anders. Also das ist ein innerer Drang, das muss einfach raus. Ich glaube, so wie halt manche halt Künstler halt ein Bild malen müssen um jeden Preis. Vielleicht auch ein bisschen obsessiv manchmal. Aber ja, inzwischen habe ich es halt akzeptiert und seit ich es akzeptiere, geht es mir hervorragend und ich genieße das Leben und es ist schön. Herausfordernd, spannend. Aber ja.
Und das Schöne ist, dass es auch für andere bereichernd ist. Also das hat mich am meisten überrascht bisher bei uns am Kanal, dass so viel positives Feedback gekommen ist. Mhm. Ich habe mir echt gedacht, so, boah, jetzt werden sie auf uns einprügeln und uns in der Luft zerreißen dafür. Und
ah, vielleicht kommt das
noch. Ja, kommt ziemlich sicher noch.
Ja, warte
mal. Ja, Moment, wir bekommen so viele Nachrichten, persönliche und Mails und so, danke, dass ihr das macht und so. Und ich habe mich so wiedererkannt oder da habe ich mich plötzlich wieder an was erinnert. Es macht was mit den Menschen. Das ist eigentlich das schönste Kompliment für mich.
Also ja. Allein die Sendung, wo es um Erinnerungslücken geht und verdrängte Erinnerungen mit Jörg Vogeltanz, wo wir über Horrorfilme reden und versteckte Dinge, die plötzlich wieder ins Bewusstsein kommen. Da haben wir, allein bei der Sendung hat, ich weiß nicht, wie viele Menschen plötzlich so einen Schalter umgelegt und sie haben sich tatsächlich plötzlich wieder an Dinge erinnert, einfach indem sie zugehört haben. Also da muss man auch dazu sagen, also wir haben das auch die Videos ein bisschen so angelegt, dass sie wirken, sagen wir es mal so.
Also das Ganze ist ein magisches Projekt.
Ja.
Was mir jetzt so schon langsam gegen das Ende der Sendung kommen, noch zu einem Thema führt, das ihr in eurer letzten Sendung behandelt habt, nämlich Hypnose. Mhm. Also ihr habt ja über Trancezustände gesprochen und über, du hast jetzt gerade erwähnt, dass du quasi irgendwo auch deine oder dass ihr eure Zuseher hypnotisiert. Ne?
Ja, das habe ich nicht erwähnt.
Aber ich finde Hypnose extrem spannend. Ich habe ja immer wieder was darüber gemacht, aber ich bin dann noch nie so richtig, kommt mir vor, zu einem wirklich interessanten Punkt gekommen. Mhm. Wenn sie heute jetzt nur anschneiden können, vielleicht können wir da mal was Ausführlicheres auch machen. Was mich besonders fasziniert, ist ja die Frage, man kann ja hypnotisiert werden, ohne es zu merken, oder?
Ja.
Also wenn man gegen seinen Willen hypnotisiert werden kann, das ist ja eine Aussage eurer letzten Sendung, dann kann man das ja, dann passiert es ja gegen eines Willen, weil man ja gar nicht, man kann sie ja gar nicht wehren, wenn man es nicht merkt.
Ja. Verstehe jetzt die Frage noch nicht.
Oder ja, die Frage kommt erst, nämlich kann es sein, dass wir alle hypnotisiert sind?
Selbstverständlich.
Sind wir also alle
hypnotisiert? Das ist eine These, mir fällt da jetzt gerade nicht ein, wie er heißt, eine, die kann ich hundertprozentig unterschreiben. Wir sind in einer kollektiven Trance als Menschheit und die Aufgabe des Magiers ist es, mit jedem Zauberspruch sozusagen aus dieser kollektiven Trance aufzuwachen. Es geht eben genau umgekehrt, nicht darum, in Trance zu gehen und irgendwas zu machen, sondern eigentlich geht es darum, aus der Trance aufzuwachen.
Die Aufwecktechniken sind das Interessante.
Genau.
Das heißt, dieses spirituelle Erwachen, das ist ein großer Wort.
Ja,
aber
wir wissen, was damit gemeint ist.
Das wäre dann quasi wie dieses Aufwecken.
Genau. Und irgendwann nimmst du die virtuelle Brille runter und liegst in irgendeinem Tank wahrscheinlich wie bei Matrix.
Nein, keine Ahnung. Und Hypnotisierte machen ja die sonderbarsten Dinge. Ja. Aber wenn man sich jetzt so umschaut und Nachrichten schaut, wir machen die sonderbarsten Dinge.
Ja. Ja, es ist eine zutiefst magische Technik. Ja. Der Jeff hat in dem einen Clip, den du vorher gespielt hast, ja auch gesagt, dass Magie Veränderung des Bewusstseins durch Sprache ist. Und genau das macht Hypnose. Mhm. Und wir sind kollektiv hypnotisiert, definitiv. Mhm. Wir folgen unseren sozialen Skripten, unseren gesellschaftlichen Konditionierungen, ohne Erziehung. Überhaupt nachzudenken darüber. Mhm. Und das ist auch...
Aber wer hat uns hypnotisiert?
Na, wir selber, unsere Eltern, die Gesellschaft, alle miteinander sind wir da mit schon. Da gibt es nicht die, also das sagen wir mal
eigentlich. Die Religionen?
Thema. Natürlich. Alles zusammen. Jede Art von Erziehung. Also der Andreas Winter ist ja da auch sehr...
Mit dem habe ich mal...
Genau, ja, der beschäftigt sich auch sehr viel mit der Thematik, was Erziehung mit Kindern macht, eigentlich, was das für ein Verbrechen ist an Kindern sozusagen, wie wir unsere Kinder erziehen. Aber da ist wahrscheinlich eher der bessere Ansprechpartner. Aber das ist eben auch so ein bisschen dieses, ob es da jetzt diese dunkle Macht gibt, die uns alle beherrscht und die Illuminati...
Oh, das nächste Buzzword!
Das ist eine andere Geschichte. Ja. Ich sage nicht, dass es das nicht gibt, das möchte ich jetzt einfach nicht eingehen, aber in erster Linie sind wir selber und das ist das Erschreckende.
Na, das ist
und gleichzeitig das eben. Schöne, Gott, dass wir auch das selber diese Macht schlimm. Haben.
Ja. Genau. Also wir sind nicht unbedingt irgendwelchen ein ausgeliefert, sondern kann man sich selbst aus der Hypnose aber überhaupt erwecken?
Ja.
Das geht?
Mhm. Ja, also wenn du jetzt meinst, du normale Hypnose, ja. Schon. Unter bestimmten Voraussetzungen, Hypnose verläuft zum Beispiel in Wellen, also es gibt nicht die eine Trauer, also es gibt ja schon mal nicht die Hypnose, muss man gleich dazu sagen. Es gibt 100 verschiedene Techniken, die sich Hypnose nennen, die alle irgendwie so, ich bin die wahre Religion sozusagen, und die untereinander Krieg führen, die Schulen und sich hassen und bekämpfen und widersprechen oder teilweise auch nichts voneinander wissen. Und es gibt ganz viele Arten von Dingen, wie man Menschen in Trance führt und einige davon kann man Hypnose nennen, geführte Meditationen, das geht alles ein bisschen in die Richtung, aber eben Hypnose die Hypnose gibt es nicht. Es gibt verschiedene Techniken, um Menschen in Trance zu führen. Und
das sind Beschwörungen, oder?
Ja, wenn du so willst.
Nein.
Aber... Und jetzt eine hypnotische Trance verläuft in Wellen. Du wirst immer wieder Momente haben, wo du ein bisschen mehr da bist und wieder welche, wo du wieder tiefer in Trance gehst. Und in diesen Momenten, wo du quasi ein bisschen an die Oberfläche wieder kommst, das sind Momente, wo du dich theoretisch rausreißen könntest mit sehr viel Willenskraft. Das ist dann immer ein bisschen ein Spiel zwischen dem Hypnotiseur und dem Probanden. Also ich habe das auch mal mit einem Freund sehr lange wirklich experimentell versucht. Ich habe ihm einfach ein paar Triggerworte eingesetzt, es war mit seiner Einstimmung, die schicken ihn in Trance. Und dann war halt so ein, ob er versucht sich, wie lange kann er sich dagegen wehren, wenn ich einfach so, wenn wir in der Küche stehen, eine Bierdose aufmachen und dann sage ich ihm das Codewort, wie lange kann er sich dagegen wehren? Wir haben das quasi als magische Übung so
schräg.
Kampfmagie
im weitesten Sinne. Kampfmagie. Das erinnert mich an die letzte Flaming Lips CD.
Die kenne ich nicht.
Sehr zu empfehlen. Da geht es eigentlich nur um Magier und Elfen und Feen. Völlig irre.
Also man kann...
Magierkämpfe.
Ja, dieses Bild von Magiern, die sich mit Blitzen und Feuerbällen... das ist natürlich jetzt so die Hollywood-Version, aber das kommt schon vor.
Man kann es ja metaphorisch sehen.
Ja, genau. Aber ja, also man kann sich, das ist eben dieses ein Akt in der Magie, und das ist gerade Aleister Crowleys Thelema, geht es ja sehr viel um die Schulung des eigenen Willens, auch des wahren Willens dann dahinter. Also es ist auch schon auch Verantwortung des Magiers, seinen Willen zu stärken und da quasi Krafttraining zu betreiben sozusagen, wenn du willst.
Und für die Gesellschaft tatsächlich dafür zu sorgen, dass wir aufwachen kollektiv. Der Host von RuneSoup, von diesem genialen Podcast, der Gordon White, hat einmal sehr schön gesagt, jeder von uns muss sozusagen sein eigenes Bruchteil werden, so Herr der Ringe mäßig, so the last homely house in the East, da wo noch das Wissen bewahrt wird, wenn so rundherum alles in Chaos versinkt. Und das ist die Aufgabe des Magiers in der Gesellschaft. Mhm. Das Wissen zu bewahren, die Techniken zu kennen,
die des positiven Magiers. Es gibt ja auch die bösen Magier, ne?
Magie.
Oder die, ja, es ist natürlich schon wieder, aber es gibt ja dann so die schwarze und die weiße Magie, die dann immer wieder bemüht wird, ne? Und,
also in meiner Vorstellung gibt es keine schwarze und keine weiße Magie.
Aha.
Ich, wenn ich an Strom denke, denke ich auch nicht an guten und bösen Strom.
Ja, aber die Intention macht es.
Ja, klar. Das ist, ja, klar. Ja. Aber Magie an sich ist neutral.
Ja, ja, das ist klar. Man.
Ja. Und ich glaube, es gehört auch ein bisschen zur Entwicklung eines Magiers dazu, dass er diesen Weg geht in die Dunkelheit, dass man auch mal Scheiße baut und was lernt hoffentlich oder sich halt verrennt und dann kriegt man die Rechnung eh serviert auf kurz oder lang. Und das meine ich jetzt nicht im Sinn von Karma, in diesem Klischee.
Klingt aber dann auch.
Naja, ja, ich meine, also in letzter Instanz ja, nur ich meine es eben nicht so, es gibt ja auch in diesen ganzen Neuheidnischen dann diese, ich weiß gar nicht genau, wenn du was Böses tust, dann kommt das dreimal auf dich zurück. Nein, 7-mal, nein, 11-mal, nein, 357-mal. Das ist so ein ziemliches Schwarz-Weiß-Denken und so simpel ist es nicht. Also du kannst doch schlimme Dinge tun und es kommt was Gutes dabei raus und du kannst, wie heißt dieser Spruch, ne? So quasi, wenn du was Positives, also mir fällt es jetzt nicht ein, aber du kannst auch Dinge total positiv meinen und die gehen richtig in
gut
die Hose.
Gut gemeint, genau. Ist das Gegenteil von gut.
Ja, genau, das war das.
Bewusstsein ist der Schlüssel, schreibt da jemand. Ja, ich weiß gar nicht. Bewusstsein ist die Suppe, in der wir schwimmen und dort schwimmt auch ein Schlüssel.
Schön gesagt,
ja. Ja, falls noch weitere Fragen per Chat, dann bitte jetzt stellen, werde sie dann einwerfen und natürlich, man kann auch direkt mitsprechen mit uns da. Ich möchte jetzt noch am Ende auf dieses, auf den Kern dieses ganzen Gesprächs irgendwo, oder für mich das jetzt irgendwo so diese, naja, es ist, oder einer der Kerne. Es ist eben diese Superhero Comics und New Revelation. Also, das ist für mich, und da gibt's eben auch einen Clip mit Jeff, den ich gern spielen würde. Also, New Revelations gegen Ende haben wir ihn über das gefragt, ja, hängt damit zusammen, bessere Geschichten zu schreiben. Aber Revelation ist ja wirklich eine religiöse, eine Neuoffenbarung, ja. Stehen wir am Rande einer Neuoffenbarung und wie wird uns die vermittelt werden? Wird das ein Comicbuch sein?
Ich habe in der ersten Sendung ja schon so.
Brauchen wir das überhaupt? Brauchen wir eine Neuoffenbarung oder ist es?
Weiß ich nicht. Also ich glaube, das ist ein bisschen individuell der Weg. Ich glaube, dass jeder in letzter Instanz seine eigene Version der Geschichte erleben wird. Ob wir es brauchen, ich will es für mich und für meinen Freundes- und Bekanntenkreis und.
Ich glaube, wenn wir als Menschheit überleben wollen, dann brauchen wir eine neue Definition davon, was Menschsein bedeutet.
Ja, exakt.
Also so toxisch und destruktiv, wie das Menschenbild momentan ist, brauchen wir neue.
Definitiv.
Offenbarungen, wenn du so willst, eine neue Definition davon, wer wir sind. Und Götter zeigen uns das auch einfach immer.
Ja. Hören wir uns vielleicht an, was der Jeff dazu gesagt hat, und dann quatschen wir noch ein bisschen drüber.
So I'm a historian of religions, and I can guarantee you that there will be future revelations. I mean, if the past is any mark of the present or future, of course there will be. The whatever we want to call it, we call it God or mind or consciousness or the sacred or whatever we want to call it, it's always revealing itself to human individuals and human communities. And I think you are seeing a rise of what we call the paranormal in the modern world because, again, the traditional religious stories are wearing very thin and causing a lot of damage. But that's simply how the history of religions works. The history of religions is one long history of old stories being replaced by new stories, which then become old stories and are replaced again by new stories. That's simply how it works. And I don't see any reason why it won't continue to work like that.
So what shape will our new gods take on? will they be Superman or...
Well, please not. I think this is what I no, yeah, no. I think this is what I was trying to get at with the superstory language is that I think you do have an emergent set of mythologies developing, And I think one of the key things about those stories is their deep, deep conversation with the sciences. You know, the sciences is something we didn't have 2,000 years ago. And I do not think science is our answer. I do not think science is the only way to know something about the world. But I do think science is providing us with fundamentally new knowledge that is leading to fundamentally new mythologies and worldviews. So I think and the power of science is that it's not culturally relative. I mean, it's relative in the sense you need resources and institutions to perform it, but it's not relative in the sense that, a chemistry experiment in Austria will work more or less like one in Houston if you take into account the altitude and such things. In other words, it's not culturally relative. Your results are not. So I think that's going to change the map in some way. The danger is that we believe in science in a way that is inappropriate. We become scientistic about it. And that's really what Authors of the Impossible was all about, was trying to get people to see that the scientific method is not the way to go if you want to understand the paranormal, because that's not what it's about. The paranormal is not about guessing cards in a laboratory. It's not about statistics. Yeah. It's not about statistical relevance. The paranormal is about meaning and story and changing individual lives, and none of those things are scientific. They're in a completely different order. So I think the new story or set of stories we're going to be telling ourselves in 200 or 300 years will be completely reshaped by the sciences, but they will not be scientific in this sort of materialist or mechanistic sense.
Yeah. Jeffrey Kripal, wer ist das, schreibt da gerade, es ist eben ein Religionswissenschaftler aus Texas, mit dem wir gesprochen haben, der Autor vieler interessanter Bücher ist und der, finde ich, da sehr wesentliche Dinge sagt, nämlich, dass also Revelation ständig passiert, dass es quasi zu unserer Evolution dazugehört und dass, obwohl die Wissenschaft an sich zwar nicht geeignet ist, um paranormale Phänomene zu umfassen, dass die zukünftigen Revelations dennoch von der Wissenschaft geprägt werden, weil sie auch objektiv ist und weil sie offenbar sehr wichtig für uns ist, ne, und sehr wichtig für unsere Geschichte ist. Das finde ich auch interessant.
Ja. Natürlich spielt eine Geschichte immer so in dem Setting, in dem du dich bewegst. Also, wie soll man sagen, wenn dann irgendwann mal Aliens landen, dann werden halt unsere Liebesschnulzen immer in einem Science-Fiction-Universum spielen, sozusagen. Also jetzt mal ganz simpel gesagt, natürlich ist die Zeichen der Zeit oder der Zeitgeist sozusagen mitbestimmend. Und natürlich werden unsere Geschichten auch von unseren aktuellen Erkenntnissen aus der Wissenschaft mitgeprägt werden. Unsere Geschichten, die wir heute schreiben, sind natürlich andere als die wir vor 300 Jahren geschrieben haben, einfach weil wir jetzt Science Fiction besser darstellen können und mehr verstehen, okay, das sind Planeten, die fliegen so und so, ein Raumschiff müsste vielleicht so ausschauen. Also die Geschichten werden natürlich geprägt durch unser Wissen, durch das, was wir verstehen. Und das ist der wesentliche Punkt, warum Magier sich mit all diesen Themen beschäftigen, mit Wissenschaft, mit Philosophien, mit all den verrückten Dingen, mit Comics und so weiter, weil das einfach das Weltbild erweitert und mir Möglichkeiten gibt, meine Geschichte umfangreicher zu gestalten, kreativer zu gestalten. Ich kann meine Geschichte halt auf mehreren Ebenen spielen lassen. Ich kann, wenn man allein die Sehgewohnheiten, wenn man sich anschaut, wie sich die Sehgewohnheiten im Fernsehen die letzten 20 Jahre geändert haben, das zeigt schon, was alleine mit Kreativität möglich ist, was man plötzlich, wenn man irgendwelche Zeitschleifen einfügt, wie bei Arrival zum Beispiel, bei dem Science-Fiction-Film, das war was, das hätten vor 20 Jahren die Leute einfach nicht verstanden. Heute ist das, vielleicht versteht es immer noch nicht jeder, aber es ist zumindest in einem Mainstream-Hollywood-Film durchaus schon dargestellt. Und so ähnlich ist das eben auch für den Magier, dass er sagt, mit je mehr Themen er sich beschäftigt, mit von der Quantenphysik angefangen, Biologie und so weiter, desto konkreter kann er die Realität gestalten und desto mehr Eingriffsmöglichkeiten hat er, die Realität zu gestalten.
Er schreibt auch, er sagte auch gerade, Jeff Kreipl, nämlich religious stories are wearing thin. Mhm. Und sie, they cause a lot of damage. Also sie nützen sich ab und sie verursachen viel Schaden. Ja. Das heißt, sind wir jetzt quasi dann in einer Zeit, wo der Druck auf das Entstehen eines neuen Narrativs quasi, das durch eine religiöse Geschichte oder durch eine, wer weiß, wie diese Religion in der Zukunft überhaupt aussieht, geschrieben wird, dass dieser Druck steigt?
So nehmen wir es in unserer Forschung wahr.
Aha. Also ich glaube, in der Zukunft gibt es vielleicht keine Religion mehr in dem Sinn, genauso wie es auch keine Wissenschaft mehr in dem Sinn geben wird. Also ich vermute, dass es in die Richtung gehen könnte, dass es verschmilzt. Also so das Bild, das ich auch von Magie habe, ist ein Dreieck, wo an den Eckpunkten Kunst, Wissenschaft und Spiritualität stehen und Magie ist im Zentrum davon. Und dass diese drei sozusagen wirklich immer mehr und mehr verschmelzen eins werden. So mein Ideal des Magiers ist ja auch der Renaissance-Mensch. Mhm. Also wo eben alles das zusammenkommt, wo da nicht mehr so streng getrennt wird.
Na, es wird generell die Zeit kommen für interdisziplinäres Denken. Weil die Zeit, wo jeder in seinem Kammerl sitzt und jeder nur seine Schule der Wissenschaft oder seine Schule...
Die hatten wir aber schon. Also das ist ja die Geschichte. Es war ja früher sehr viel total interdisziplinär. Ne? Kepler hat mit Astrologie sein Geld verdient. Ja, Astronomie war sein Steckenpferd.
Ja? Es wiederholt sich auch vieles in der Geschichte. Ja. Und das ist ja auch ein bisschen das Problem des Monomythos, der Reise des Heldens. Man kommt irgendwie immer wieder zum Anfang zurück und muss die Reise von Neuem auf einen neuen Level betreten. Und das ist auch der Weg des Magiers. Irgendwann gehst du quasi, lernst ganz viele Dinge, verlernst viele Dinge, spezialisierst dich auf gewisse Sachen, um am Ende drauf zu kommen, dass es in Wahrheit alles wieder ganz anders ist und du wieder am Anfang stehst und das steht der Welt bevor und da kommt die Menschheit auch nicht raus.
Okay. Das heißt, es gibt gar keinen Weg dran vorbei an dieser neuen Geschichte, die wir uns selbst schreiben
müssen. Also es gibt ja das Modell der Spiral Dynamics zum Beispiel, der Spiraldynamik, mit dem wir sehr gern arbeiten und das ziemlich gut beschreibt. Das ist eine Spirale, also du läufst den Kreis immer wieder, aber eben in Spiralform auf einer nächsten Ebene, wo neue Themen interessant sind, neue Problemquellen sich auftun, neue Herausforderungen. Und an jedem Punkt, wo du quasi auf die nächste Ebene der Spirale treten kannst, besteht auch das Risiko, dass du wieder nach unten fällst. Ja? Mhm. Ob wir das als Menschheit schaffen? Ja, ich glaube, sonst wären wir nicht hier.
Schauen wir mal.
Ja, also das sind wir wieder bei der Zeitmagie. Also das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen. Aber ich glaube, die Tatsache, dass wir heute hier sitzen, zeigt, dass wir es geschafft haben.
Dass wir was geschafft haben?
Die Reise zu vervollständigen.
Also ich glaube, da sind wir da lang.
Naja, aber linear gesehen ja.
Ja, aus einer non-linearen Zeitsicht heraus.
Ah, okay. Ja, schauen wir mal. Zum Abschluss, was kann der Seher erwarten von Reicher und Stark in Zukunft?
In Zukunft.
Ja, was habt ihr denn so am Köcheln? Also mit dem Doc Nachtstrom ist was im Entstehen, habe ich gehört.
Es wird einige Interviews geben noch, eben speziell zur Magiegeschichte. Wir hoffen, dich auch in unserer Sendung zu haben.
Ich weiß nicht, was ich euch groß erzählen kann, aber ja natürlich, sehr gern.
Das wird man
lustig ist sicher, ja.
Moment, so.
Zum Beispiel, als ich das Mail zu Jeff Kreipl geschrieben habe, ist das Buch Mirage Man umgefallen. Ja. Dann habe ich es verändert, dann ist nur einmal umgefallen und dann habe ich mir gedacht, das schick ist. Das sind so meine Erlebnisse. Ich habe keine Ahnung. Sie bedeuten nichts, aber sie sind lustig. Ich habe mich geschreckt. Ich habe gedacht, was ist da? Warum fällt jetzt immer? Und die haben ja für mich einen Bezug. Ne? Nein, also das ist für mich ist das irgendwie so diese komischen Zufälle da.
Die Synchronizität.
Warum? Weil mit dem habe ich ja über den Chef geredet und sein Buch hat mich total an Mutants and Mystics erinnert, also Mirage Man. So.
Ja. Das ist, ich habe dir beide empfohlen.
Du hast mir beide empfohlen, ja, und jetzt sitzen wir da. Ne?
Ja, das ist übrigens ein, nur den Gedanken fertig, diese Synchronizitäten, wenn du so willst, wie sie C.G. Jung genannt hat, die Häufung dieser Synchronizitäten im Leben eines Menschen sind ein Zeichen, dass sich dieser Weg fortsetzt. Ja.
Reif für die
exakt, ja.
Whatever.
Aber um auf deine Frage noch einzugehen, also wir haben auch vor, in nächster Zeit Sendungen zu machen über wirklich Magie im Alltag. Was bringt einem Magie wirklich konkret im Alltag? Gefahren der Magie, magische Orden.
Scheiß Parkplätze. Ich weiß, warum wir nicht Auto fahren.
Vieles weitere, aber es sollen vor allem ja auch die Zuschauer mitgestalten. Also wir freuen uns wirklich über Fragen und Kommentare und so. Und wenn ihr euch für was interessiert, worüber wir eine Sendung machen sollen, dann schreibt es uns. Ja.
Also wilde Experimente machen. Ja.
Genau. Und ihr verlost dann Parkscheine unter den Einsendern. Also die brauchen es dann nicht mehr.
Ja, ja, genau.
Ja, also das heißt, ihr fordert es dazu auf, zu mitmachen. Ja. Das Ganze ist interaktiv. Auch wie diese Sendung hier, es ist alles immer
interaktiv. Es ist ein magisches Projekt, Authorization, also auch von Seiten der Zuschauer.
Also wir sind auch keine Gurus, will das klar verstanden haben, ich will den Leuten auf Augenhöhe begegnen. Vielleicht weiß ich in manchen Dingen mehr sozusagen oder habe mehr Erfahrung, wo andere Menschen andere Erfahrungen haben. Und das ist für mich der wesentliche Punkt von vom neuen Menschsein, dass wir uns alle miteinander als Menschen auf Augenhöhe begegnen, mit Respekt achten, mit unseren Eigenheiten, mit unseren Schwierigkeiten und Herausforderungen manchmal. Aber anders kann eine neue Gesellschaft nicht ausschauen.
Wenn Tag zu Gast ist, könnt ihr eine Sendung über die Flaming Lips machen. Von mir aus gerne, ich weiß nicht, ob das euch interessiert. Aber es ist interessant. Ist also gerade Popkultur.
Ist das eine Band, oder
was? Wow, ist eine Band. Okay. Ja. Kann ich das sehr, sehr empfehlen. Ja, ja. Okay. Euer Sound ist hervorragend. Ja, yeah, danke. Isa, finde ja. Ich bin wirklich die ganze letzte Woche gesessen und nur umeinander geschraubt. Danke.
Wir werden uns ein Beispiel nehmen mit unseren Videos. Du kritisierst ja immer gerne unsere Audioqualität. Wir sind ja noch sehr am Anfang.
Er meint euren Sound?
Oh, danke.
Nein, weiß ich nicht, welchen Sound du meinst. Ich beziehe das jetzt auf mich.
Nein, aber ich wollte nur, was wird man erwarten können? Man wird auch ein bisschen dynamischeren Schnitt, mehrere Kameraperspektiven, also rein technisch wird sich auch einiges tun.
Der Jörg macht ja dann immer wieder so ein bisschen was rein.
Der spielt ja immer gern mit Special Effects, teilweise bewusst
sehr, sehr cheesy und so. Auftaucht wieder Tintifax.
Genau. Das ist uns auch wichtig, wir wollen uns auf keinen Fall zu ernst
nehmen. Bitte nicht, nein. Gerade von dem Thema, bist du deppert.
Das ist ein Zeichen dafür, dass man komplett am Holzweg ist, wenn man sich viel zu ernst nimmt.
Also Selbstironie ist eines der wichtigsten Werkzeuge des Magiers.
Oh ja.
Wenn nicht das Wichtigste.
Okay. Mhm. Ja, die Magier werden wir immer sympathischer.
Ausgezeichnet. Es wird reicher und stärker und Tour geben, haben wir geplant, wo wir an, weiß ich nicht.
Knittelfeld.
Ja, Knittelfeld, magische.
Vor 10 sofort am Parkplatz gefunden, ausgestiegen.
Am Feld, ja. Kultplätze, wir haben eine Einladung nach Damanhur,
Ihr habt schon eine Einladung nach Damanhur?
Ja, schon lang. Also ich kenne ein paar Leute dort und so und ich war ja
auch. Ich habe ja jemanden da interviewt.
Matthias, der Matthias. Ich war mit ihm dort auch
mal. Also von ihm hast du die Einladung?
Nein, von Menschen, die in Damanhur leben.
Aha.
Betsy, Makako.
Das finde ich wirklich interessant. Ja. Vielleicht.
Ja, also, ich habe auch das Gefühl, dass diese Gemeinschaften, die es da gibt, Tamera, da hast du ja auch schon eine Sendung gehabt dazu, zum Beispiel, die vernetzen sich gerade untereinander stärker, Findhorn und so.
Es Tamera, also da geht es ja ganz viel um Sexualität.
Natürlich,
das ist eigentlich der Kern dieser Gesellschaft.
Ich wollte es vorher schon erwähnen, weil wir drüber gesprochen haben. Ich habe so das Gefühl, dass das alles wirklich so auch Forschungsprojekte sind und gerade im Fall von Damanhur wirklich explizit magische Forschungsprojekte sind, die jetzt immer mehr und mehr auch mit ihren Ergebnissen an die Öffentlichkeit gehen, aber auch nicht im Sinn von so, wir haben die Weisheit mit den Löffeln gefressen, sondern so, ja, wir hätten da ein paar Ideen und so, lasst uns drüber reden, schauen wir, was wir machen können.
Man bietet das an.
Ja, genau, und so hat sich halt diese Zusammenarbeit im weitesten Sinne ergeben und die Einladung dann. Also schau mal, ich bin gespannt, wie es dort sein wird. Ich war ja noch nicht dort, du im Gegensatz zu dir, du warst ja schon da unten. Ich bin vor allem auf diese Zeitreisegeschichten sehr gespannt.
Also diese Zeitmaschine, ich habe da schon Bilder davon gesehen.
Ja, ich weiß, schaut noch nichts aus.
Ja. Okay. Es muss was
mit dem Geld tun haben. Ich muss dazu sagen, ich hab mir mal mit Damenhur, ich weiß jetzt nicht, wie viel ich davon erzählen kann, aber auch in einem rituellen Kontext mal dort auf der Traumebene der Welt dort angenähert und hatte mit einer der spektakulärsten Erlebnisse meiner magischen Karriere. Also es fetzt schon gescheit, was die dort machen scheinbar. Ganz salopp gesagt. Also bin gespannt.
Also, ja, das sollten wir wieder reden, wenn ihr dann dort wart. Und so. Würde ich sagen, setzen wir uns vielleicht wieder zusammen. Ja, ich wünsche euch viel, viel Erfolg und ich kann nur jedem empfehlen, da mal reinzuschauen in Reicher und Stark oder auch Bernhard André. Und mit euch zu interagieren natürlich, ja, und natürlich auch mit dieser Sendung zu interagieren. Interaktion, ganz wichtig. Ja, ich danke euch fürs Hiersein.
Sehr gerne.
Und schauen wir mal.
Große Freude, wie immer.
Wohin die, ja, auch auf meiner Seite. Schauen wir, wohin die Reise geht.
Jo, habe ich die Ehre.
Crop FM. Glaubt, was ihr wollt.
Das nächste Mal Crop FM findet statt am 26. Mai 2017 und es ist die Fortsetzung der Sendung vom 11. Dezember 2015, nämlich Spurlos. Spurlos zweiter Teil, Wladislav Raab ist wieder mal zu Gast mit High Strangeness Vermisstenfällen aus den USA. Also da gibt's wirklich sehr viele Sachen, das hat auch einen Bezug zu, ja, natürlich zu diesen 4-11 Büchern, aber er hat auch andere Autoren und so weiter da reingebracht und er bringt es auch in Verbindung mit so Basen, die dann immer wieder in diesem Naturpark sind, die dann, also Militärbasen und so. Also, und natürlich auch das UFO-Phänomen, das fliegt uns eh andauernd um die Ohren. Im wahrsten Sinne des Wortes, ja, Wladislav Raab, der Blogautor von Super Spectrum, zu hören am 26. Mai 2017. Bis dorthin, danke fürs Zuhören und fürs Interesse. Macht es gut. Take my